Herzlich willkommen vom Volksfest hier direkt in Schöneberg. Wir haben unsere Handbemalungssachen rausgeholt. Wir tanzen auf der Straße. Hey. Das sind die letzten Tage des Sommers. Und mir zugeschaltet mit richtig guter Laune der Großverdiener Jan Böhmermann.
Hallo. Herzlich willkommen. Ich bin's, der Reiche. Und Olli ist auch da, der volkstümliche Indie-Typ.
The Poor Guy.
Der immer so ein bisschen Löcher in den Taschen hat. Um das direkt mal vorweg aus dem Weg zu räumen, um mich, diesen
Weg. Nee, nicht direkt vorneweg. Das wird heute das große Thema. Ach, darüber will ich eineinhalb Stunden heute mit dir reden.
Super.
Immer mal wieder.
Lass mich kurz dann einen Satz zuerst mal zu Beginn dazu zu sagen. Die in den Medien kolportierten Spekulationen, was meine Bezahlung angeht, sind sehr weit entfernt von der Realität. Sehr weit entfernt von der Realität. Das geht ausdrücklich an alle Zuschauerinnen und Zuschauer und auch an alle Kolleginnen und Kollegen sowie an alle Medien-Executives da draußen. Wenn das tatsächlich die echten Zahlen wären, die ich für die Arbeit bekomme, die ich mache, würde ich gar nicht aufstehen. Dann würde ich am nächsten Tag meine Sachen packen und zum Privatfernsehen wechseln. Ganz ehrlich, ich bin auch nicht bescheuert, Leute. Ja. Also das mal direkt schon vorweg. Und wir haben eine fantastische Sendung vorbereitet, in der es heute vor allen Dingen darum geht, dass wir uns gegenseitig verraten, wie viel Geld wir versuchen im Monat zu machen. Olli, ich habe so ein gewisses Ziel, so 200.000 Euro oder 3 Eigentumswohnungen. Das ist das, was ich eigentlich versuche im Monat rauszuholen. Oft klappt das nicht, aber ich habe es im letzten Monat jetzt hinbekommen. Ich habe mir 3 Eigentumswohnungen gekauft, in denen ich auch in allen 3 wohne.
Da beneide ich dich, dass du da so gut aufgestellt bist und dass du ein guter Businessmann bist. Als ich meine erste Fernsehsendung hatte, na, guck mal, ich lege jetzt mal mein Geld offen, ne, für meine beim Privatfernsehen. Ich habe doch Schulz in the Box vor. Da muss ich dir heute noch eine geile Geschichte erzählen.
Diese Woche hat Olli einmal bei mir angerufen und mir zwei geile Geschichten erzählt, die auch noch
Ich habe so ein paar geile Geschichten
mit dir. Das sind super geile Geschichten, also jetzt schon verraten, es wird heute super geil.
Aber ich möchte trotzdem auch die Frage heute schreiben, warum bist du so unbeliebt? Aber erstmal die erste Sache, die ich gerade stellen wollte, nämlich, was war jetzt die erste Geschichte? Jetzt bin ich schon wieder komplett verwirrt.
Schulz in the Box, du wolltest kurz dein Gehalt offenlegen.
Genau, Schulz in the Box, da habe ich 10.000 Euro pro Sendung damals bei ProSieben bekommen, 2012. Mhm. 10.000 Euro, die ich noch versteuern musste, pro Folge, bin dafür um die Welt geflogen. Ne? Das war mein Geld. Ich hatte damals auch noch keinen Manager und gar nichts. Ne? Mhm. Ich habe so ein klein bisschen mit Thomas Schmidt, der das auch entwickelt hat, aber auch so die Idee immer gehabt, wenn ich irgendwann möchte ich mit so einer Kiste, das haben wir uns irgendwie so zurechtgesponnen, wurde an ein paar Länder verkauft. Ich habe dann nach 8 Folgen oder so abgebrochen, die Serie. Damals, was auch an mir lag, weil ich damals noch nicht so
du warst damals ein schwieriger Typ. Heute ist es anders.
Ja, aber und ich muss auch sagen, ich war mir auch nicht ganz klar, wie weit willst du im Fernsehen mit diesem Druck leben. Und es war für mich ja wirklich ein bisschen schwierig. Eine Woche dann ruft der Programmchef an und sagt, du bist der Geilste. Nächste Woche ruft keiner an, wenn die Quote unter 10%
Das ist zum Beispiel bei mir anders. Da ruft kein Programmchef an und sagt, du bist der Geilste.
Da ruft nie einer an. Das ist ganz gut, wenn man sich dran gewöhnt hat. Naja, und dann wurde die Sendung ja mit Sido und Faria Dim und so weiter gemacht. Mhm. Und die haben dann das 5-fache oder 4-fache bekommen von mir. Und da habe ich so gemerkt, wie schlecht ich verhandelt habe wohl mit diesem Ganzen. Das war so meine erste Erfahrung mit dem Privatfernsehen. Deswegen kann ich das nicht unterstreichen, dass man da noch mehr Geld verdient als bei den öffentlichen Rechtlichen. Aber hab schon mit Neid ein bisschen auf deine Summen geguckt,
als ich weiß, das gestern in der Welt aufgelegt wurde. Aber da muss ich mal zu deinen Privatfernsehen-Erfahrungen mal eben sagen. Da hast du wirklich wahnsinnig schlecht verhandelt, weil wenn du dich mit einer Kiste...
Alle lachen mich aus, wenn ich das wirklich ernsthaft erzähle und sage, Alter, das war eine geile Serie. Du hast eigentlich im Endeffekt 5.000 Euro dafür. Also dafür, es ist immer noch viel Geld, ne? Aber in Anbetracht der Tatsache, dass man dafür in die Öffentlichkeit geht, jeden Tag irgendwie dreht, um nach Russland fliegt und alle möglichen Sachen macht, was auch geil war, war das wenig Geld.
Ja, also ich hoffe auf jeden Fall, dass nicht eines Tages rauskommt, dass wir zwei gar nicht mit den Leuten, für die wir den Podcast machen, befreundet sind und dass das eines Tages rauskommt, dass bei Spotify auch Geld ein Faktor ist.
Wenn das und bei meinen Konzerten, dass die auch nicht alle nur und als freundschaftlicher Basis gespielt werden.
Wenn eines Tages rauskommt, dass Teile von den Tickets, von den Ticketpreisen, die Olli Schulz nimmt und auch ich nehme, dass das teilweise dann bei mir und bei Olli wieder ankommt, dass man damit einen Lebensunterhalt bestreitet und Geld verdient, wenn das
eines Tages rauskommt. Aber bei mir sehr überschaubar. Bei mir sehr überschaubar. Jan, es waren wirklich eine grandiose Woche für mich, wo dein Name, wie ich immer wieder mit dir in Verbindung gebracht wurde.
Ich muss ganz kurz einhaken, weil du hast, das erzähl ich direkt mal, du hast angerufen, da war ich gerade in einer Redaktionskonferenz und hinterher habe ich mich gefragt, warum hast du mir die Geschichte dann erzählt? Weil ist das so besonders, dass sowas passiert? Oder ist für deine Verhältnisse zu oft mein Name genannt worden? Dass du mir das einfach mal mitteilen wolltest, so nach dem Motto, hör mal auf damit bitte. Also jetzt belästigst du mich auch schon im Privatbereich.
Es gibt ja kaum noch eine Woche in unserem Podcast, wo du nicht irgendwas klarstellen musst, wo du hier irgendwie eine Rechtfertigung oder irgendwas nochmal irgendwie klarstellen musst oder wieder irgendwas thematisieren musst, was gerade Schlagzeile ist. Und das kommt, geht natürlich auch an mich nah ran. Und es ist ja nicht nur, die Rechten und die Arschlöcher, die Scheiße finden, sondern es gibt auch enttäuschte Fans. Darüber reden wir heute mal. Ich habe mir ein paar Mails rausgesucht. Ich weiß, dass du sowas nicht magst.
Ich liebe das total. Vor allem schön, dass wir da mal drüber sprechen, weil das kommt in meinem Leben überhaupt nicht vor. Auch E-Mails von Leuten oder sowas, aber ich kriege gar nichts von mit im Grunde genommen. Ich weiß noch, die letzte Ausgabe haben wir aufgenommen im Studio von Sven Meyer. Da habe ich noch gute Erinnerungen daran, als wir das mal davor da gesessen haben. Da war ich für 2 Wochen Antisemit und Stefan Niggemeier hat mit großem Bogen das herausgefunden. Bis dann irgendwann Serdar so Mundschuh aufgeklärt hat. Ach so, das war ein Sketch, bei dem alle wussten, was Phase ist. Und dann hinterher
alles wieder. Serdar das erst klarstellen.
Musste Serdar das klarstellen. Was, apropos, wenn ich eines Tages für Serdar mal was klarstellen muss, an dieser Stelle oft, also wenn ich irgendwie helfen kann oder so, jederzeit, ne, wenn da irgendwie mal was vonnöten ist oder sowas.
Wenn ihr ganzen Medientypen, zu denen ich mich nicht zähle, ihr gönnt euch alle die Butter nicht auf dem Brot. Das ist ja nun mal Fakt, ist ja scheißegal. Alle sitzen in ihrem böhmischen kleinen Dorf, außer du sitzt im Böhmiland, aber alle anderen, und reden so über den anderen und sitzen da so irgendwie mit dem Visier nach unten. Ab und zu traut sich einer mal raus, wenn es gerade passt, mit einem fiesen Tweet. Aber ansonsten sitzt man da verharrt der Dinge und hofft, dass der andere ganz tief stürzt. So kommt mir das manchmal vor. Und da sind wir auch schon beim Fall. Ich bin dafür beliebt, dass ich nicht so viel private Sachen erzähle, auch wenn ich hier viel erzähle. Und deswegen muss ich auch Folgendes sagen. Ich darf jetzt nicht erzählen, wo wir uns getroffen haben, aber Christian Lindner und ich sind uns begegnet. Und bevor ich Christian Lindner begegnet bin, bin ich seinen Personenschützern begegnet. Und die beiden kamen auf mich zu, weil ich kein Feuer hatte. Es war vor einem Laden, den wohl auch Christian Lindner, zu meinem Erstaunen, und ich auch frequentieren.
Nagelstudio.
Es hat mit Kosmetik im weitesten Sinne zu tun.
Du hast Christian Lindner und seine Personenschützer im Kosmetikstudio
begegnet? Die Personenschützer habe ich nur davor getroffen.
Die durften nicht mit rein.
Er selber war im Laden. Und dann haben die sich voll gefreut, mich zu sehen. Und ich sag dir mal eine Sache jetzt. Ja. So viel kann ich verraten. Die Personenschützer von Christian Lindner sind Fans von dir.
Ich bin auch.
Der eine meinte noch, ey, sag ihm mal, das ist echt voll cool, was er macht, die Sendung. Ich meine, manchmal nervt er, aber es ist echt wichtig auch, was er macht und so. Und ich meinte auch so, ja, manchmal nervt er. Ich mache 11 Jahre mit ihm Sendung und ich rede ja inzwischen auch so locker mit den Leuten. Ich bin ja Mann des Volkes geblieben.
Ja.
Tja, genau. Und dann habe ich irgendwie.
Wenn es eines Tages einer rausbekommt, was du eigentlich verdienst dafür, der Mann des Volkes zu sein.
Richtig. Und dann habe ich ein bisschen reingeguckt und sah Herrn Lindner da auf dem Stuhl sitzen und so ein bisschen so in die Richtung gucken, was reden die denn da mit dem und so. Naja, und dann ist er später rausgekommen aus dem Laden und ich habe gleich Moin gesagt. Naja, so Moin. Und dann habe ich gesagt, ich muss gleich Herrn Böhmermann treffen. Soll ich ihn mal ganz lieb grüßen? Und dann guckt er mich an und sagt, machen Sie sich keine Mühe. Machen Sie sich einfach keine Mühe. Ja, und geht dann auch genervt schnell weiter. Das wäre ja alles noch nichts gewesen. Das war ganz süß jedenfalls. Auch die wirklich ganz liebe Grüße an die beiden Personenschützer. Das waren junge Typen, die da irgendwie auch. Das ist ja auch echt ein krasser Job. Du bist den ganzen Tag unterwegs. Irgendwie aber auch ein geiler Job, wenn du jung bist und noch auf Rumhängen und Rauchen stehst. Stehst du immer vom Laden raus, mit einem Kollegen.
Ich finde, also mit Personenschützern, ganz ehrlich, das sind die besten Beziehungen. Eigentlich fast besser als so eine Podcast-Beziehung, weil man anders als, obwohl bei dir habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass wenn es hart auf hart kommt, dass du dich auch zwischen die Kugel und mich schmeißen würdest.
Na klar. Ich habe zum Glück noch nie einen Personenschützer gehabt, weil ich auch die Gefahr habe, dass ich mich direkt in denen verlieben würde. So wie in Bodyguard hier mit Whitney Houston und Kevin Costner. Das ist ja auch so ein altes Klischee, was immer passiert, dass man sich in seinen Personenschützer verliebt.
Ja,
wer kennt's nicht.
Personenschützer, auch ganz wichtig, gerade wenn das polizeiliche Personenschützer sind, haben natürlich die allergeilsten Geschichten, weil die sind so nah dran an den Leuten wie sonst niemand. Und ich weiß nicht, ob es irgendeine Art von Schweigepflicht gibt. Ich glaube, es gibt keine Schweigepflicht bei Personenschützern.
Die Gefühle haben Schweigepflicht. Die große Personenschützerhymne von Andrea Berg, die damals geschrieben wurde.
Ja, auf jeden Fall waren die ganz nah dran und sind die immer ganz nah dran an ganz vielen Prominenten. Und das wird natürlich immer gnadenlos weitererzählt dann dem nächsten Prominenten, wo sie dann da irgendwie gerade am Personenschützen sind. Und das finde ich immer total total angenehm. Also aber erzähl mal, was ist dann
passiert? Ja, jetzt geht's weiter. Und dann bin ich
Christian Lindner im Nagelstudio getroffen. Der hat
gesagt, im Nagelstudio.
War er denn sauer oder war er böse?
Nein, überhaupt nicht. Souverän, aber er hat auch ein bisschen Unverständnis. Er konnte mich nicht einschätzen. Er hat so gesehen, irgendwie ist der Typ so. Es war auch wirklich ganz kurz nur. Das nette Gespräch war mit dem Personenschützern. Christian Lindner hat einfach nur gesagt, machen Sie sich keine Mühe mit Herrn Böhmermann.
So, also das Motto ist dann soweit. Das heißt, du sollst jetzt nicht mich grüßen.
Ich soll ihn nicht grüßen.
Ah, okay.
Ich dachte so, ich habe das extra auch gemacht, weil ich mal sehen wollte, wie weit denn so die Spitzen, die du in deinem Job als Satiriker in seine Richtung schießt, inwieweit die wirklich tief sitzen oder ob die abprallen und man sagt, ach Herr Böhmermann, ja, den gibt's auch noch. Aber es war wirklich so nach dem Motto, machen Sie sich keine Mühe.
Aber habe ich die Guido Westerwelle-Geschichte, habe ich schon mal erzählt, ne? Wo ich den in Bonn in der Rheinaue getroffen habe und der durch den ganzen Laden durchgelaufen ist, weil er mich gesehen hat. Oh. Und dann hat er mir die Hand gegeben, um quasi zu verhindern, also im Laden, ich saß einfach Kaffee trinken, ganz normal privat in Bonn und dann kam Guido Westerwelle vor 10 Jahren, stiefelte durch den kompletten Laden durch und hat mir die Hand gegeben, weil er Schiss hatte, dass ich irgendeinen Prank, eine Aktion plane und er wollte es dann damit quasi auflösen. Aber das ist offensichtlich, so diese, auf dieser Humorebene begegnet man einem da jetzt nicht mehr inzwischen, ist ja interessant.
Guido Westerwelle, erinnere mich, macht mich immer ein bisschen traurig, dass er so früh gestorben ist. Ich hatte eine gewisse Sympathie im Bereich für den, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, muss ich aber ganz ehrlicherweise auch sagen, die Sympathie begann vor allen Dingen richtig stark aufzublühen, als ich dann nachvollziehen konnte, als die Krankheit so eingeschlagen ist und als dann da die Familie und der Ehemann sich da wirklich da gekümmert haben und dann so dieser strahlende Aufsteiger-Typ, den man da vorher jahrelang mit der 18 oder Schuhe gesehen hat,
auf einmal vom
Leben eingeholt wurde. Und da habe ich dann auch gedacht, okay, da muss man dann outreachen irgendwie.
Was heißt vom Leben eingeholt wurde? Von der Scheißkrankheit eingeholt wurde, ne? Auch, muss man sagen. Und meine Geschichte war jetzt, ich steige aus dem Taxi, bin mit dem Taxi nach Hause gefahren.
Du fährst mit dem Taxi?
Ich fahre mit dem Taxi.
Was?
Auch ab und zu Taxi. Ich muss alle und ich unterstütze die kleinen Leute. Wirklich nicht?
Was verdienst du denn was verdienst du denn bei der, wenn du so ein Album machst, was verdienst du dann eigentlich?
Nö, du, ich krieg so Taxischeine für die Woche über von der Plattenfirma, damit ich von A nach B fahren kann. Ich muss das selber gar nicht zahlen, aber jetzt lass mich weiter erzählen.
Entschuldigung.
Steige ich aus dem Taxi aus und wirklich schwitzend, leicht verwirrt, steht vor mir, direkt vorm Taxi, Henrik M. Broder. Henrik M. Broder, den viele noch kennen, der auf alle Fälle dafür gesorgt hat, dass Kenny Jebsen zu Fall gebracht wird. Streitbare Figur. Jemand, den ich aber auch immer mochte für seine streitbare Art. Die Deutschland-Safari zusammen mit, wie heißt der iranische Journalist? Fand ich eine ganz großartige Sache. Ich bin nicht immer seiner Meinung, ganz im Gegenteil. Aber jemand, den ich auch immer interessant fand. So. Und dann treffe ich ihn und sage, Herr Broder, was machen Sie denn hier? Und er guckt mich an und sagt, Entschuldigung, ich bin gerade erst aufgestanden. Es war so 15 Uhr. Ich so, ach so, alles klar. Und dann guckt er mich so an und meint, na, was machen Sie denn hier? Ich so, ich wohne hier. Und er, ich wohne hier auch. Und dann haben wir uns kurz unterhalten. Und sage ich, so, ich muss jetzt mal rein. Und dann sagt er zu mir, übrigens, sagen Sie Herrn Böhmermann mal, er ist eine Ratte.
Oh.
Ja? Richten Sie ihn das mal von mir aus. Und ich war so leicht perplex und sagte zu ihm, alles klar. Und dann will ich so weitergehen und sag so, da haben Sie noch einen schönen Tag. Und er so, ach so, vergessen Sie das mit der Ratte. Sagen Sie ihm, er ist eine miese Ratte. Und ich werde noch was machen über ihn. Und ist dann so weggelaufen.
Okay.
Also ich wollte dich schon mal fragen, ich komme denn nicht hinterher, Jan, mit deinen ganzen Verwerfungen. Ich weiß auch nicht immer, ob du im Recht oder Unrecht bist, aber was ist denn mit Henrik M. Broder jetzt
gewesen? Also ich weiß noch, das letzte Mal habe ich ihn persönlich gesehen, da habe ich ihn eingeladen in die Sendung, nachdem ich irgendwie ein ehemaliger Autor, der auch irgendwann, der hat mich angerufen, hey, der Henrik M. Broder, dem geht's irgendwie gesundheitlich nicht gut und wäre doch schön, ihn nochmal in der Sendung zu haben und ich fand ihn echt immer einen ganz netten Gast, ich glaube, er war zweimal da oder dreimal da und war damals schon die letzte Einladung schon so, dass die letzten Texte, die ich dann von ihm gelesen habe, habe ich gedacht, das dauert nicht mehr lange, dann steht er irgendwie bei der AfD auf der Party rum und sagt, das ist, man muss mit der AfD zusammenarbeiten, damit man was gegen Nazis macht und tatsächlich, das ist dann danach auch passiert und so ein kleines bisschen abgedreht ist er einfach und ich glaube, ich weiß nicht, was es ist. Also ich glaube, es nervt ihn einfach. Oder
man hört auch, er hat auch keine Kolumne mehr bei Spiegel oder sowas. Ne?
Er hat schon sehr lange keine Kolumne mehr im Spiegel. Also ich fand auch die Polemiken von ihm, diese kleinen Heftchen und so, habe ich total gerne gelesen. Und irgendwann hat er dann einfach, wie total viele, eine Abkürzung genommen. Der hat einfach dann ist quasi so querfeldein durch den Park gelaufen, um zum Ziel zu kommen. So intellektuell, sag ich mal. Und ist das? Aber sag mal, Leuten auszurichten, die sind miese Ratten und das ist da jetzt war jetzt Ironie da drin oder war das also ernst gemeint? Nee,
da war wenig Ironie drin, ehrlich gesagt.
Ja, weil da muss man aufpassen.
Weißt du was? Man kann.
Wenn man sowas macht, so Menschen und Tiere gleichsetzen, ist man da nicht so schnell, sehr schnell. Ist eine very slippery slope, wenn da jetzt gar keine andere Ebene mehr drin ist.
Er hat mich ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ich dir das bitte ausrichten soll. Ja, also es war ja, Grüß
ihn mal lieb zurück und wenn du ihn mal siehst und wenn er irgendwie...
Wir treffen uns bestimmt hier im Gemeindehaus demnächst, weil irgendwie wenn wir uns beide einen Kaffee holen oder ähnliches. Oh nee, aber das sind so die Sachen, ich werde ja immer damit... Also es gibt ja genug Leute, die, wenn sie mich treffen und uns in Verbindung bringen, irgendwie der Meinung sind, mir ihre Meinung über dich sagen zu müssen oder ähnliches, was mich manchmal auch sehr anstrengt, weil ich auch irgendwie keine Lust habe, jetzt deinen, also A, weder dich zu verteidigen, was du nicht nötig hast, aber B, auch weder mit Leuten zu sagen, ja, ihr habt recht, das ist voll da. Ja, ich kenne den privat, wir machen eine Sendung, ich weiß, wie hinter den Kulissen ist. Also diese Art und Weise, wenn Leute meinen, mit mir darüber reden zu wollen, was du da wieder gerade gemacht hast. Erstens bin ich nicht immer auf dem Laufenden bei deinen ganzen Geschichten. Ganz ehrlich, bin ich wirklich nicht. Und zweitens ist es für mich dann auch anstrengend. Und wo ich jetzt gerade hier so eine selbstreferenzielle Scheiße auch ein bisschen laber, möchte ich euch um eine Sache bitten. Ich gebe hier immer Musiktipps ab, ne? Und das mache ich liebend gerne. Aber wenn ihr die Künstler dann auf ihren YouTube-Seiten besucht, müsst ihr nicht alle da unterschreiben, ich bin wegen Olli hier oder danke Olli oder sonst was. Ich freut mich wirklich einfach, wenn ich euch Musiktipps geben kann. Und ich finde es respektvoll den Künstlern und Künstlern gegenüber, wenn ihr denen einfach schreibt, ey, geiler Song, habe ich vielleicht gehört bei Fest und Flauschig reicht, aber ihr müsst nicht alle meinen Namen da unterschreiben. Freut mich auch so. Und dann kommt die Sache, ich war gestern bei Baxter Dewey, den wollte ich immer schon live sehen. Der Sänger, den ich seit Jahren schätze für seine Platten, die er macht und für die Art und Weise, wie er so Musik und Kunst mischt. Und ich habe ihn gestern zum ersten Mal live gesehen und bin auch nur reingekommen, weil Manuel, der Booker von denen, mich angeschrieben hat und meinte, er hat über mich Baxter Dewey kennengelernt und als Dank hat er mir gestern zwei Gästelistekarten im sehr schönen kleinen Columbia-Theater organisiert. Und dann kamen so 3-4 Leute während des Konzerts auf mich zu und das hat mich gerührt und meinen, ey, ich bin hier wegen dir. Ich habe das damals bei Fest und Flauschig oder Sanft und Sorgfältig den Tipp gehört. Seitdem höre ich den Typen. Und das war dann wirklich ganz süß für mich. Das freut mich dann, wenn man so, also wenn ihr mich seht auf dem Konzert, dann freue ich mich. Aber ihr müsst das nicht da unter alles schreiben. Das finde ich den Künstlern gegenüber, weil es geht, ich habe ja nicht den Song geschrieben oder so. Ich bin einfach nur genauso wie ihr da draußen Musikfan und finde das geil. So wie ich das früher gemacht habe, als ich noch in der WG gewohnt habe, wenn Besuch bei mir kam, haben alle auf dem Sofa gesessen und erstmal, bevor wir geredet haben, mussten erstmal alle meine neuen geilen Lieblingssongs hören. Ja? Da war ich ganz schlimm. Ich so, ey, sorry, aber den Song müssen wir uns nochmal anhören. Und alle sind so, okay, den hören wir uns jetzt nochmal an und so. Naja, und das ist jetzt so ein bisschen hier reingeflossen. Das wollte ich nochmal ganz kurz loswerden. Jetzt lass uns mit der normalen Sendung anfangen. Du hast was ausgesucht, die größten AI-Tools.
Was? Die größten AI-Tools?
Was? Ja, ich ist doch gerade überall, in jeder Timeline gibt es immer, diese 5 AI-Tools musst du haben. Und ich denke mir immer, das ist mir jetzt schon alles zu anstrengend. Gehst du da mit AI und so?
Also ich muss sagen, ich bin Kunde von diversen Softwarebetreibern und habe ich zum Beispiel mal Photoshop das AI-Vervollständigen ausprobiert. Ich glaube, es ist mittlerweile gar nicht mehr in der Beta-Version drin, sondern man kann quasi bei Photoshop ein Foto größer ziehen und dem Computer sagen und ergänz mal alles das, was jetzt um das Foto herum passiert und dann macht das irgendein Rechner, der irgendwo in Amerika sitzt, rechnet das für einen und dann kriegst du quasi auf Grundlage des Fotos, was du in der Mitte, also weißt du, hast ein kleines Foto in der Mitte. Olli Schulz vor einem Paravent mit einem Buddha drauf. Dann ziehst du das größer, da ist dann ja nichts drumherum, weil du nicht weißt, was da drumherum ist. Dann sagst du dem Computer AI vervollständigen und er denkt sich aus, wie das um dich herum aussieht. Und das ist gerade bei Naturaufnahmen oder bei Stadtaufnahmen oder sowas, ist das erschreckend gut. Und da habe ich so ein bisschen rumexperimentiert. Aber ich bin, ich finde
die... Und diese Nummer jetzt, Beatles-Songs mit den Originalstimmen, dass man jetzt so Beatles-Songs, die es nie gab, trotzdem so erstellen kann.
Ich glaube, jetzt mal weg vom Detail, ich glaube, es wird irgendwann so wenig unterscheidbar noch sein, was im Internet echt ist und was nicht echt ist, dass der Trend wieder zurückgeht zur realen Begegnung. Weil nur da kannst du dann verifizieren, was ein Mensch wirklich sagt und meint und denkt. Das heißt also, die Präsenz, glaube ich, und die echte Anwesenheit bei Veranstaltungen, bei Reden, bei Konzerten, wird immer wertvoller und immer wichtiger, weil nur das quasi der letzte Authentizitätsbeweis ist. Weißt du, jetzt mal ohne Witz, weil das ist so, auch im Internet ist so viel, werden so viel Informationen rausgeballert, dass Leute nicht mehr in der Lage sind herauszufinden, was stimmt denn jetzt, was stimmt nicht. Ich will mir alles angucken, die glauben auch nicht mehr irgendwelchen Zeitungen, deswegen wollen sie immer auch gleich das ganze Quellmaterial haben. Wir hatten jetzt, jetzt wieder ganz kurz selbstreferenziell, wir haben seit Monaten, sitzen wir an der letzten Sendung oder an der Sendung, die wir jetzt gerade gemacht haben, letzte Woche, und da ging es darum, dass wir so einen rechtsextremen Polizeichat, weißt du, man hört immer rechtsextreme Polizeichats, weißt du, überall andauernd fliegen die irgendwo raus, letzten 3 Monaten wieder 5 aufgeflogen, Bullen, die sich gegenseitig bei WhatsApp irgendwelche Sachen hin und her schicken und dann werden sie erwischt, weil einer dann quasi singt oder es kommt irgendwie raus und dann gibt's ein riesen Hallo und alle denken immer, ja, was ist denn das eigentlich? Und wir haben uns so einen rechtsextremen Chat mal angeguckt und haben gedacht, Alter, was ist, Alter, was ist denn das bitte? Also richtig so über ein Jahr, richtig krass. Und dann haben wir uns in der Redaktion hingesetzt und diskutiert, okay, was machen wir jetzt? Wollen wir das jetzt wieder redaktionell auswerten und den Leuten dann sagen, wieder ein weiter rechtsextremer Polizeichat? Oder gehen wir jetzt quasi den zeitgemäßen Weg, sagen wir den Leuten, wir nehmen euch da jetzt mit rein und wir zeigen euch das komplette Material. Und das haben wir dann am Ende gemacht. Und zwar deswegen, weil die Leute es einem sonst nicht glauben. Weißt du, das Vertrauen in Redaktionen und in Zeitungen und in das, was einem digital wiedergespiegelt wird, ist so geschwunden, dass Quellmaterial oder Rohmaterial eigentlich so das ist, was die Leute am ehesten noch als glaubwürdig empfinden. Und ich glaube, wenn dann Stimmen...
Wie viele Polizisten sind in so einem Chat drin gewesen? Wie viele Polizisten waren
kannst
das?
Kannst du dann gucken? Guck an, Idioten.
Ich hab die Sendung nicht gesehen,
sorry. Kannst du den ganzen Chat angucken?
Wie viele Leute beteiligen sich an so einem Chat?
In dem Ding waren 8 Bullen drin. Oder 7 Bullen und eine Zivilistin.
Aus einer
Wache in der Revier 1, Dienstgruppe 3, Polizei Frankfurt. Ich glaube, 1 oder 2 Zivilisten waren da drin. Guck mal, idiotentreff.chat heißt die Website. Also Idiotin nur mit Idiotin. Und kannst auf Handy angucken und kannst du wie so eine WhatsApp-Gruppe durchscrollen, von oben ein Jahr lang und kannst du komplett mitlesen. Und das Krasse ist sind nicht nur die menschenverachtenden Inhalte, so das ist ja, das erwartet man ja, und zwar nicht nur antisemitisch, rassistisch und dann aber auch so Leichenscheiße, irgendwelche strafrechtlich relevanten Sachen sind dann natürlich auch drin, also Porno-Zeugs und so, richtig hart. Das Schlimme ist dann vor allen Dingen, wo es mir dann echt so komplett den Boden unter den Füßen weggezogen hat, die komplette Scheißegalhaltung in den Texten dazwischen, also wie das dann so aufgenommen wurde. Und wir schicken uns ja auch manchmal so Sachen hin und her. Also wenn mal einer wieder...
Aber keine Menschenverachtenden, hast du das mal ganz kurz klargestellt?
Ich würde schon sagen, wir sind schon einigermaßen 1:1 so in der Sendung und so, wie wir dann eben so sind, manchmal auch grenzüberschreitend, klar, aber never ever, ich weiß nicht, wie man in sowas reinrutschen
kann. Aber würdest du dann, die Frage ist immer, inwieweit das, finde ich so, ich habe gerade letzte Woche wieder mit der Polizei einiges zu tun gehabt, kommen wir später auch noch zu.
Ich
habe Polizisten kennengelernt, zufälligerweise. Aber lass uns ganz kurz dabei bleiben. Mein Problem ist so ein bisschen, dass ich nämlich immer nicht weiß, inwieweit das ausschlaggebend ist auf die gesamte Polizei und wie weit man dann immer sagen kann, die Polizei hat ein Nazi-Problem, weil ich auch sehr viele Polizisten kenne. Auch übrigens in meiner Familie. Ne? Also es ist ja nicht nur, dass du nicht du hast ja Polizei.
Erzähl mir, musst du doch nichts erzählen, aber wenn fünf Leute sich so eine Scheiße rumschicken und dann 10 Leute daneben stehen und nichts sagen, ist das auch deren Problem, ganz ehrlich.
Ist das auch scheiße? Ja, klar. Und vor allem ist es natürlich so, dass du im Beruf des Polizisten natürlich auch ein zynischer, abgestumpfter Mensch werden kannst, bei dem, was du alles so siehst, was keine Entschuldigung oder Erklärung ist, warum solche menschenverachtenden Chats geschrieben werden. Ich habe sie auch nicht gelesen, ich weiß davon nichts so. Ne? Ich finde es nur immer gut, irgendwie, also wie gesagt, ich habe jetzt gerade wieder mit der Polizei, aber eine Geschichte, darf ich jetzt einmal springen, eine Geschichte rein?
Ja, erzähl mal kurz, ich weiß nicht alle über den Kamm scheren, aber das gibt einfach ein fucking Problem und daneben zu stehen und das nicht zu melden. Und das ist, wenn du die Scheiße durchguckst, deswegen haben wir es eben gemacht, dann denkst du dir, wie kann das sein? Und das Krasse ist, die Typen sind nicht rausgeschmissen worden. Die beziehen seit 5 Jahren Kohle und sind nur freigestellt. Die sind weiterhin Polizeibeamte. So und
die können also irgendwann wieder in den Dienst eintreten.
Nein, und die könnten rausgeschmissen werden. Geht gar nicht um Strafrecht, sondern um Disziplin. Die könnten rausgeschmissen werden.
Und warum werden die das nicht?
Das ist die große Frage. Wenn du dir das durchliest, denkst du dir, wie sollen die, stell dir mal vor, du bist Betroffener und gehst zur Wache und einer von den Typen, der in diesem Chat drin ist, nimmt deine Anzeige auf. Ganz ehrlich. Also das ist so, Klar, positive Geschichten, ganz ehrlich, ich habe meinen großen Breakthrough gehabt mit, ich habe Polizei und habe viel auf die Fresse gekriegt von Leuten gesagt, die gesagt haben, ja, aber es ist ja gar nicht nur alles positiv, was die Polizei macht. Ja, ist ja auch, der Song ist auch nicht nur positiv, ist mir schon klar, aber grundsätzlich ist die Idee ja schon mal gut von Polizei, also ist grundsätzlich gut, aber muss man gucken, dass da nichts Schlimmes mit passiert, mit jemandem, der die Macht hat. Sorry, jetzt ist eine positive Geschichte von der Polizei.
Nee, ich verstehe das ja auch alles total. Ich bin da ganz deiner Meinung. Man will ja auch nicht das Gefühl haben, dass man wirklich irgendwie dem wichtigsten Faktor, ich bin damit aufgewachsen, dass wenn du Angst, wenn du Ärger hast, wenn irgendwas ist, du zur Polizei gehen sollst.
Ich weißt nicht, du? Und oder das Gefühl, was, Mann?
Du ja auch, genauso wollte ich gerade sagen. Und deswegen ist es ja. Und okay, jetzt, ich war bei der Premiere, kurz auszuholen, von Last Exit Schinkenstraße, der Serie von Heinz Strunk, die am 6. Oktober auf in Hamburg
deswegen
war ich da.
Deswegen warst du in Hamburg.
Deswegen war ich in Hamburg, genau. Und da haben wir die Sendung gemacht. Ich habe dich noch abends angeschrieben zur Aftershow-Party, ob du Bock hast rumzukommen, und du hast mir geschrieben, komm, jetzt werde ich mal wieder der Gläserne. Nee, ich war gestern noch bei Udos Lieblingsgriechen. Hat er wirklich geschrieben? Ja. Ich vergiss ihn nicht, bei Udo Jürgens Griechen hat in so einer, wenn man das liest, riecht ihn automatisch die Stimme so. Und dann war ich da mit Bjarne gesehen, Heinz Strunk natürlich gesehen, danach gab's Aftershow-Party auf der Reeperbahn und ich bin dann noch zum Spätkauf gegangen, der da direkt neben dem Lucullus ist, der Laden, wo man immer hingeht, die neue Esso-Tanke für mich, der Laden, der auch 24 Stunden aufhat oder fast immer und der eine Typ da gehetzt alles machen muss, ganz liebe Grüße. Und dann stehe ich da und treffe einen alten Kollegen von mir, der auch 2,5 Jahre im Gefängnis saß. What? Und wegen Sachen, ja, schon vor 10 Jahren. Und den habe ich, also einen Schulkameraden. Mhm. Und den treffe ich zufällig da wieder vom Lucullus da bei dem Impfen. So, ey, Olli und so. Und wir unterhalten uns so. Und dann sehe ich so ein Stückchen weiter noch so drei Typen, die mich so angucken. Und ich denke so, warum gucken die mich denn so an? Und dann verabschieden wir uns irgendwann und ich gehe in den Lotto-Todeladen rein. Und da läuft mir der eine Typ hinterher und sagt zu mir, moin, du bist doch Olli Schulz, ne? Und ich so, ja, also du hast doch damals im Knast Schulz in the Box gemacht. Du warst doch da mit den ganzen Häftlingen und so drin. Übrigens muss ich auch wirklich sagen, die Folge, auf der ich immer noch am meisten stolz bin, die auch die am intensivsten war, als ich da in der JVA Hannover mehrere Tage verbracht habe und mit den Insassen gefilmt habe. Und dann meinte eine, du hast doch da die ganze Zeit in der Kantine mit dem einen, der dir gezeigt hat, wie man da arbeitet im Gefängnis und der so witzig war, mit dem du die Bälle hinterhergeschmissen hast, der dir nicht sagen wollte, was er gemacht hat. Mhm. Und ich habe ja die ganze Sendung immer gerätselt, was hat der Typ gemacht, ja, weil der so positiv war. Und dann meinte er, ja, ich habe den Fall damals bearbeitet, ich habe den Typen geschnappt. Ich kann dir direkt sagen, was er gemacht hat. Und ich so, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier erzählen soll.
Ich glaube, das sollte man nicht erzählen.
Und es ist auf alle Fälle eine Geschichte. Weil der Typ war ja sehr sympathisch. Guckt euch die Folge nochmal an, wenn ihr Lust habt, weil das war auch wirklich eine tolle Folge, die jetzt genau 10 Jahre alt ist oder 11 Jahre schon her. Ist krass.
Aber es ist schon krass, dass du bei Leuten im Knast bist, ne? Und die begleitest.
Das war echt krass.
Und du kriegst 10.000 Euro dafür. Ist schon krass.
Ich krieg 10.000 Euro dafür. Und was jetzt auch nicht so, ich würde so gerne wissen, was aus den Leuten geworden ist. Da war einer, mit dem ich da Fußball gespielt hat, der jemand umgebracht hat im Café, wo es um eine Frau ging, mit dem ich auch lange da geredet hat, der auch die Geschichte da vor der Kamera erzählt hat. Ich würde so gerne wissen, wie es den Leuten geht. Ich habe jetzt aber auch keine Lust, ich habe auch keinen Kontakt mehr zu die Produktionsfirma Schulz & Bock gibt's nicht mehr. Ich fahre jetzt nicht alleine in die JVA. Moin, ich wollte nur mal gucken, wie jetzt die Stimmung hier ist.
Aber es waren also drei Bullen, die dann da standen am Lotto-Todo-Laden. Zivilbullen,
genau, oder was? Und dann Zivilbullen, die also da standen, ich hätte die nie, der eine kam nur zu mir und hat erzählt, ja, der ist damals übers Dach geklettert und hat dann hier versucht und das will er, was weitere Sachen sagt er gar nicht, meinte, das war eine richtige Aktion und hätte fast jemand umgebracht dabei, so viel kann man mal erzählen, vielleicht mehr nicht. Und dann nach 10 Jahren kriegst du auf einmal von jemandem die Geschichte geliefert, die du so lange wissen wolltest. Ne?
Guck mal.
Und dann kriegst du die Geschichte geliefert und denkst so, scheiße, vielleicht hätte ich sie doch nicht wissen wollen, weil du jetzt immer den nur noch mit seiner Tat verbindest, natürlich, dem Typen. Das war die, ja.
Es gibt eine Sache zum Thema Polizei, der eigentlich nichts hinzuzufügen ist. Und vielleicht beenden wir dieses Thema zumindest für heute dann damit. Liebe Grüße gehen raus nach Ostfriesland zu unserem Lieblingspolizisten.
Meine Philosophie ist, den ordnungsmäßigen Zustand, den erreichen wir nicht. Es ist überhaupt die Frage, ob es wünschenswert ist, den ordnungsgemäßen Zustand zu erreichen. Also die einzige Aufgabe der Polizei kann eigentlich nur darin bestehen, dass man das reibungslose Zusammenleben der Menschen garantiert. Garantiert ist zu übertrieben. Versucht zu regeln und zu garantieren. Das ist nur ein Versuch, das gelingt ja nicht immer.
Ja, völlig richtig. Und da hast du nicht mir diese Bilder von ihm geschickt, dass es ihm gut geht? Haben wir darüber schon gesprochen?
Es geht ihm gut. Ne? Ja, mir haben Leute geschrieben, die ihn auch so kennen, beziehungsweise die mir sein Facebook, ist ja egal, ich glaube, der Mann möchte seine Ruhe haben, sonst hätte er sich bestimmt irgendwo gemeldet. Er ist auf alle Fälle, anscheinend geht es ihm gut und ganz schön zu sehen, wie viele Leute mir auch nochmal geschrieben haben, auf diese Serie, beziehungsweise uns geschrieben haben, wie gut sie den Typen einfach fanden. Oder? Es ist natürlich auch eine Welt, die es so nicht mehr gibt. Irgendjemand hat da untergeschrieben, wenn da jetzt echte Gangster kommen mit Knallen, dann wüsste doch gar nicht, was er machen soll, der Typ, der ist doch ganz alleine da. Das stimmt natürlich, der ist ganz alleine da und natürlich könnte man den in solch einer Situation, aber von solchen Situationen gehe ich gesellschaftlich nicht aus, dass die dauernd stattfinden, dass Leute irgendwo einreiten und sonst was. Ich finde auf alle Fälle, dass er auf einer gesellschaftlichen Ebene was hinkriegt, was wenige hinkriegen. Mhm. Also damals in diesem Dorf wahrscheinlich, nämlich Menschen zusammenbringen und Verständnis für die Menschen haben und Respekt ihnen entgegenzubringen. Mega. Lass uns mit dem Polizeithema aufhören und ein bisschen ganz kurz noch in die Musik gehen und kurz Musik machen, weil ich habe noch so viele andere Themen,
die wir noch besprechen müssen. Weil du gerade gesagt hast, dass aber Udos Lieblingsgriechen war, da muss ich auch noch eine Geschichte erzählen, weil ich war in diesem...
Wie war der denn, der Grieche?
Das möchte ich gleich erzählen. Lass uns erstmal Musik machen. Ich kann nur schon ankündigen, ich war nicht alleine bei dem Lieblingsgriechen, sondern ich war gemeinsam mit einem super wichtigen Medien-Executive da. Hab ein Zweier, ein richtig, es ging um die, meine Zukunft, was ich mache, wenn ich eines Tages, wenn das Geld nicht zu Ende ist und was ich dann, also wenn ich eines Tages, wenn, keine Ahnung, das, es ist, läuft leer, das Geld, und ich muss irgendwo sehen, dass ich mal in die Privatwirtschaft komme. Und da haben wir uns drüber unterhalten und es ist was Furchtbares passiert, da möchte ich gleich mit dir, während des Gesprächs, möchte ich gleich mit dir drüber sprechen, bei Udos Lieblingsgriechen, aber erstmal Musik. Ui.
Erstmal ein bisschen Musik, genau. Ich packe auf die Liste, hat mir auch heute Morgen jemand geschickt, die Band Leuchtstoff. Ein Song draußen, schon 37.000 Hörer, nicht schlecht, ey. Ist genau das, was momentan viele geil finden. Irgendwie ist bei den, jetzt klinge ich echt so alt, ne, aber die Kids finden so unproduzierte, das ist ja auch noch eine Demo-Version, Leuchtstoff, der Song Einfach sein, aber wenn es so ein bisschen Dark Wave-mäßig so rüberkommt, das ist momentan voll der Sound, den alle gut finden. Und ich finde ihn auch gut. Und diesen Song habe ich heute Morgen gehört, Einfach sein von Leuchtstoff, die Demo-Version. Packe ich einfach mal auf die Liste, hört euch das an. Und dann war ich gestern bei Baxter Dury und packe noch einen Song von seiner neuen Platte rauf. Auch übrigens richtig geil. Ich gucke ins Publikum und da waren einfach alles Leute, die halt also so jenseits der 30 waren, aber auch noch nicht 50 waren, aber alle, vielleicht auch ein paar so wie ich, aber die alle kein Handy rausguckt, sondern alle im Augenblick waren. Ganz selten hat mal einer ein Foto gemacht oder so, das stört dann ja auch nicht, sondern alle haben, ohne dass einer was gesagt hat, ihr Handy drin gelassen und waren im Hier und Jetzt. Es war ein geiles Konzert. Crowded Rooms von der neuen Platte von Baxter Dury packe ich auch noch auf die Liste. Und ich glaube, mit den beiden Songs war es das heute. Ich muss mich ganz kurz entschuldigen. Viele sagen, dass mein Mikrofon in den letzten Wochen kaputt ist oder komisch klingt. Ja, das haben mir
viele Leute auch geschrieben. Was ist denn da los?
Ich höre nächste Woche habe ich ein neues.
Kristallklar höre ich dich eigentlich. Es muss.
Ich auch. Ich wundere mich, was das sein soll.
Es liegt wahrscheinlich an Spotify. Es kann sein, dass einer unserer Mitbewerber da auf der Audiodatenleitung steht. Auch weil die wissen, dass von dir oft der Qualitätscontent kommt und dass sie dich quasi künstlich klein halten und mich größer zu machen, um quasi in unser soziales Gefüge so eine Unwucht reinzubekommen, um herauszufinden, wann wir uns trennen. Weißt du, jetzt ist dieses Geldding auf dem Tisch. Das macht dich natürlich wahnsinnig, das weiß ich. Und jetzt
bekommen besonders moralische Menschen besonders viel Geld beim ÖRF? Schlagzeile, Frage.
Wie gesagt, ÖRF. Ich möchte diesen Spekulationen entschieden entgegentreten und nochmal sagen, das stimmt alles nicht. Und wenn das stimmen würde, wäre ich morgen sofort beim Privatfernsehen und würde noch das Studio anzünden auf meinem Weg zum Privatfernsehen. Vor lauter Wut und Entsetzen. Bin doch nicht bescheuert, Leute.
Wir machen eine kleine Pause, dann sind wir wieder da. Heute mit der großen Sonntagssendung. Es ist die Aufklärersendung. Hier kommen wir heute alles auf den Tisch. Jetzt geht's gleich noch um den der große Grieche. Ist auch ein guter Titel für die Sendung.
Der große Grieche, das wird noch, wir werden, ich habe außerdem noch eine Privatgeschichte zu erzählen, die mir wirklich passiert ist. Es hat wieder was mit der Deutschen Bahn zu tun. Es ist wirklich, also heute ist eine Menge los. Wir sind gleich wieder da bei Fest und Flauschig. Ich esse jetzt mal ein Brötchen, weil kann man auch mal sagen, Offenlegung. Wir sind wieder brühfrisch. Es ist wie so ein heißer Kaffee sind wir hier in eurem Ohr. Wir sind, wenn ihr die Sendung jetzt hört,
ich habe noch
wenige Minuten alt erst eigentlich der Podcast.
Ich hätte noch einen tierisch guten, versauten Gynäkologenwitz. Wenn ich den nach der Sendung erzähle, atmest du dann schwer oder könntest du mitlachen?
Komm doch einfach in unsere Polizei-Chatgruppe rein und teil den da mal und dann schauen wir mal, wie das da ankommt.
Es gibt keine rechtsradikalen Tendenzen in dem Witz.
Wenn ihr euch für diesen Polizeichat interessiert und du auch, Olli, idiotentreff.chat, kannst du alles durchlesen, ein Jahr lang. It's a blast. Und dann sieht man auch ein bisschen anders auf die Welt danach. Also, bis gleich bei Fest und Flauschig und dann geht's hier, heute wird ausgepackt. Aber richtig.
Hier ist Feuer in der Unterbüchse. Bis gleich.
Willst du denn nochmal heute mit Hauptbier trinken?
Ja, ich glaube, darauf wird es bei mir auch hinauflaufen. Mann! Ich glaube, darauf wird es bei mir auch drauf hinauflaufen.
Ja, wir haben auch schon das erste Bier aufgemacht.
Fest und Flauschig. Heute ist der 1. Oktober.
Es ist der 1. Oktober.
Ich wollte gerade sagen, der 31. September kann ja gar nicht sein. 1. Oktober ist heute. Leck mich am Arsch, Alter.
Der goldene Oktober. Jetzt wird der Oktober auch so warm wie der September. Was sind deine Prophezeiungen?
Also ich würde hoffen, erstmal, dass es nicht so warm wird und dass nicht diese Extremereignisse aufhören. Hast du gesehen, was in New York los ist, Alter? Unserer Sehnsuchtsstadt oder meiner Sehnsuchtsstadt. Hast du es gesehen?
Nein.
Die größten, stärksten Regenfälle seit 140 Jahren. Die ganze Stadt ist unter Wasser. Manhattan, halben Meter unter Wasser. Wirklich, das läuft krass in diese Gullis rein. Und ich habe erst gedacht,
oh, dafür sind die Gullis doch da, damit es da abläuft.
Ja, aber wo soll das hinlaufen, wenn der Wasserpegel so hoch ist, dass das Wasser nicht ablaufen kann? Da habe ich erst gedacht, ach, so eine ganz geile Idee, dann sind die Ratten endlich weg. Bis mir aufgegangen ist, klar, die können natürlich schwimmen. Und zwar richtig lange.
Natürlich.
Stundenlang, Alter. Im Gegenteil, das ist, glaube ich, führt dazu, dass die Ratten jetzt an Orte kommen, wo sie sonst in der Stadt nie hingekommen sind. Das ist
ohnehin, das sind so krasse Tiere.
Und Ratten in New York, ne? Ey, jetzt wirklich mal ganz kurz. Mal Talk, Reiseziele fürs Volk, ne? Aber New York ist eine wunderschöne Stadt, aber dass sie da immer noch im 21. Jahrhundert diese großen schwarzen Müllsäcke auf die Straße stellen und sich dann wundern, wo die ganzen Ratten herkommen, da stehen einfach riesige Essensmüllsachen mitten in
der Straße. Und sobald es dunkel wird, das letzte Mal war ich 2019 in New York mit Philipp Stürer beim Konzert und wir waren beim Mexikaner und sind abends, daran erinnere ich mich noch, nach Hause gegangen zum Hotel und die Ratten laufen dir so ganz, also überall siehst du, wenn du hinguckst, eine Ratte, ne?
Ja.
Also du siehst überall Ratten rumlaufen, es ist wirklich eine Rattenstadt. Und Ratten in New York klingt wie ein John Sinclair Roman oder die neue Folge vom Fest für Flausch. Ratten in New York ist schön geil reißerisch.
Ratten einfach, in New York präsentiert von Henrik M. Broder.
Ratten in New York, was macht der? Der macht jetzt auf N24 eine Doku nämlich darüber.
Was, Henrik nee, Broder?
Nicht N24.
Nee, ich glaube, selbst bei diesen Medien ist Henrik M. Broder nicht so gut gelitten. Ich glaube, der macht Online-Fernsehen. So ein eigener YouTube-Kanal. Und es gibt nicht mal einen Milliardär, die ihn finanziell ein bisschen unterstützen möchte. Und das ist, glaube ich, ein bisschen problematisch. Deswegen sollten wir da gar nicht schlecht reden. Soll mal.
Ich rede sowieso nicht schlecht über andere Leute. Nee,
ich lasse mich immer
nur von dir mit reinziehen.
Ich weiß. Wenn einer wirklich nie schlecht über andere Leute redet, dann bist du das, Olli.
Also wenig.
Lass mich kurz meine Mediengeschichte der Woche erzählen. Die hat mich auch mit meinem Aufenthalt in Hamburg zu tun, wo wir uns getroffen haben. Du warst da abends mit deinen Freunden, in Anführungsstrichen, wieder Filmpremiere und so, mit den Bullen abhängen und so, was du halt so machst. Als Indie-Musiker, ich hingegen, habe mich so ein bisschen um meine Medienzukunft gekümmert, weil ich habe das Gefühl, jetzt wo ich weiß, wie viel ich verdiene, das nicht mehr, lange ist nicht mehr, weil das, ich weiß nicht, weil es ist wirklich bizarre Summen, die da irgendwie in der Welt rum kursieren. Deswegen habe ich mich mit einem wichtigen Medien-Executive getroffen, zufällig spontan, an dem Abend, an dem du da bei der Premiere warst und ich war bei Udos Lieblingsgriechen. Das erkennt man übrigens daran, dass an der Wand ganz viele Likuretten, nee, wie heißen die nochmal?
Dass die Kellner alle einen Hut tragen müssen.
Und alle Düdel machen, keine Panik. Ja. War ein sehr guter Grieche, sehr gut, also das ganze normale Sortiment, nicht so ein Edelgrieche mit so Mercedes oder sowas, sondern wirklich Gyros, aber vom Feinsten, also richtig.
Ist der fußläufig zu erreichen vom Hotel?
Der ist Entschuldigung,
wenn ich gerade esse, ich habe noch nicht gefrühstückt.
Kein Problem, der ist fußläufig zu erreichen vom Hotel. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum es Udos Lieblings
glaube ich nämlich auch.
Der muss zweimal einfach nur geradeaus hinfallen, dann ist er bereits beim Griechen und kann dann da weitermachen. Und da war ich auf jeden Fall, hab Gyros gegessen, wenn man schon mal, when in Rome, ne, dann Gyros essen. Und dazu gab's so leckere Thymian-Pommes oder Pommes mit so Oregano, weiß nicht, was das war. So Pommes, die noch zusätzlich zu Salz mit Thymian gesalzen worden. Es war eigentlich ein Businessgespräch. Ich wollte mich ein bisschen mal erkundigen, wie so mein Marktwert ist. Wie geht's mir der Zukunft weiter? Gibt's eine Möglichkeit nach Ablauf meines Vertrages beim ZDF? Ich glaube, der läuft jetzt dieses Jahr aus, ob ich da irgendwo anders noch hingehen kann. Großes Interesse wurde mir signalisiert, wurde direkt mit einem Plexiglaskoffer mit Geld gewedelt und sowas. Also habe ich gesagt, okay, die Chancen sind ganz gut und habe ich ein bisschen versprochen, was ich alles so plane und so. Ein krasser Medien-Executive, also wirklich wichtig. Der ist zuständig für ein riesiges Unternehmen und ist da wirklich Alleinentscheider. Der kann das alles allein entscheiden. Und wenn ich da an dem Abend, wenn ich da gut performt hätte, und ich habe eigentlich ganz gut performt, habe ich gedacht, dann wären mir alle Wege offen gestanden. Und dann komme ich zurück ins Hotel, will mir die Zähne putzen und sehe, dass ich offensichtlich ab Sekunde 10, nachdem ich in diese Pommes reingebissen habe, die ganze Kauleiste voll mit Thymian hatte. Oh. Und ich sah wirklich aus wie 101 Dalmatiner, aber im Gesicht. Und ich habe so mein schönstes Lächeln gezeigt und habe dann selber nochmal ausprobiert, was ich für so ein Lächeln drauf hatte.
Ich habe mir angewöhnt, Leute, wenn die was auf den Zähnen haben, darauf hinzuweisen.
Ja,
immer zu sagen, Entschuldigung, du hast da was, mach das mal weg oder so.
Ich habe das Gefühl, ich habe da an dem Abend eine Geschichte produziert, die wird der sich noch, wenn der wieder zurück nach Bielefeld fährt und sich mit Liz Mohn trifft, um zu entscheiden, ob ich jetzt für 700 Millionen Euro die neue Show bei RTL bekomme, dann wird er zuerst sagen, ja, aber eine Sache muss ich Ihnen vorher noch sagen. Wir glauben, das wird was mit dem, aber der muss sich bevor der vor die Kamera geht, die Zähne putzen, weil der hatte die ganze Zeit Thymian zwischen den Zähnen. Das war so, war mir gar nicht unangenehm. Ich wollte nur mal kurz, falls es jetzt
ich kenne so Leute, die das haben. Oder man selber hat das ja auch, und ich finde es dann immer echt nicht fair, wenn Leute einen da nicht drauf hinweisen, wenn man so 5 Pfefferkörner mitten in der Mitte hier hat, in der ersten Leiste bei den 10 oder ähnliches.
Die Pfefferkörner, nicht zu verwechseln mit der Kinderserie, die Pfefferkörner, wenn man die zwischen den Leisten hat, dann hat man zu große Zähne auf jeden Fall.
Ja, da hat man auch ganz andere Probleme, wenn man sich die kleinen Pfefferkörner da hat. Also egal, darüber wollen wir jetzt gar nicht reden.
Ich habe bei einer Preisverleihung, die ich moderiert habe, vor langer Zeit, als ich noch Geld brauchte, habe dann, ich glaube, für den Abend habe ich, glaube ich, 500 oder 600.000 Euro bekommen und habe mir gedacht, okay, wenn ich das mache, dann reicht es erstmal wieder für einen Monat und habe dann da moderiert und musste dann einen Preis verleihen an eine Influencerin, die inzwischen auch wahnsinnig bekannt ist, ist aber schon lange her, 15 Jahre her, und dann kommt die auf die Bühne, die war mega aufgeregt, ich war auch mega aufgeregt, es war so ein Abend voller eitler Menschen, die einem da angeguckt haben und auch die Butter auf dem Brot nicht gegönnt haben und so, und dann sehe ich, als sie anfängt zu reden, dass sie so einen fetten roten Lippenstiftstrich auf dem Schneidezahn hat, und ich wusste genau, jetzt, ich rede jetzt gleich, und da werden alle Fotos, wenn sie lächeln, sie hat so ein ganz tolles Lächeln gehabt.
Dann hast du jetzt ganz schnell weggeküsst.
Nein, da habe ich nämlich gedacht, ich würde es jetzt gerne sagen, mache ich normalerweise auch eigentlich immer, aber ich bin jetzt hier in der Situation, weil die Bühne ist da, es sind ganz viele Kameras da unten, ich kann das jetzt niemandem, kann dir das jetzt nicht sagen, weil das ist ja noch unangenehmer. Und dann hat sie, glaube ich, zum Glück es entweder gemerkt oder nicht so viele breite Lächelfotos gemacht. Das weiß ich noch. Aber wollte ich nur sagen, es kann also sein, dass Thymian-Pommes im Grunde genommen das Hindernis für meine weitergehende Medienkarriere sind. Und
es kann aber auch einfach an charakterlichen Eigenschaften liegen.
Naja, wieso eigentlich? Ich bin abgefuckt genug, ich bin zynisch genug, ich verkaufe meine Mutter für einen schlechten Witz. Ich würde jederzeit, wenn irgendwo eine größere Summe geboten wird, würde ich sofort weggehen. Es geht mir nicht um Inhalte. Und ich kann mir aber vorstellen, aber auch, dass dieser Medien-Executive, dass der vielleicht entweder das nicht gesehen hat, weil er schlechte Augen hat, oder dass er das gesehen hat und gedacht hat, cooler, menschlicher Typ. Super.
Können wir nochmal über eine Sache reden jetzt, wenn wir schon die ganze Zeit hier so medienmäßig reden und auch so. Und zwar, ich habe es natürlich nicht gesehen, ich habe es nur gehört, der Fernsehpreis muss grauenhaft gewesen sein.
Habe ich nicht gesehen, musste arbeiten leider.
Habe ich auch nicht gesehen. Aber alleine die Neuigkeit, die ich davon habe, dass der Schwarm einen Fernsehpreis gewonnen hat, als, glaube ich, bester Mehrteiler, sagt für mich, wie der Zustand des deutschen Fernsehens gerade ist. Und ich kann mal ganz ehrlich, wenn da nicht irgendwie sich gegenseitig was zugeschoben wird, auch bei deinem Sender, ich weiß, da musst du jetzt still sein vielleicht, oder willst du noch verteidigen. Lass mich kurz aber ausreden, ja, der Schwarm ist die größte Scheiße, ne? Aber wirklich die größte Geldverbrennung und der sinnloste Scheiß gewesen, den ich seit Jahren im Öffentlich-Rechtlichen, also so an großen Produktionen gesehen habe. Da muss man nicht schönreden dran. Ab Folge 3 hat man sich nur noch gequält. Man hat die ganze Zeit gehofft, kommt noch ein Twist oder geile Effekte. Es war alles blamabel. Es war auch schlecht performt von den Schauspielern, mal ganz ehrlich.
Das sagst du nur, weil du gegen Klaas bist. Das sagst du nur, weil du Klaas schlecht bist.
Guck mal, das habe ich schon wieder ganz vergessen, dass Klaas da mitgespielt hat. Weil die Rolle von Klaas auch wirklich... Sorry, das ist geil, ich lieb Klaas, ganz liebe Grüße, ich hoffe, wir sehen uns bald mal irgendwann wieder, aber das war scheiße. Da kann auch Klaas, konnte auch Klaas nichts mehr retten. Weißt du, der hat ja auch an Lee Strasberg hier an der Schule Schauspielunterricht genommen und alles und so, ne? Aber selbst der konnte das nicht mehr rausreißen. Mit anderen Worten, dafür einen Preis zu verleihen, das ist einfach so offensichtlich, dass da irgendwelche Leute sagen, komm, da haben wir so lange dran gearbeitet, jetzt, das muss einen Preis kriegen oder ähnliches, dass ich diesen ganzen Preisverleihungen nicht mehr traue. Und die anderen Sachen, die ich da gehört habe, war doch auch alles scheiße. Ich weiß, du bist Fernsehmann und ich muss hier immer auch, ich will auch nicht gegen deine Fernsehwelt, aber was so eine Preise angeht und so eine Sachen, da gibt es wirklich qualitativ bessere Sachen, die es verdient gehabt hätten, mal einen Preis zu kriegen.
Was denn zum
als
Beispiel?
Diese Scheiße. Habe ich mir vorhin noch ausgedacht, was zum Beispiel...
Auch was es noch nicht gibt quasi.
Nee, aber was ich zum Beispiel wirklich, wo ich, wie heißt er nochmal, Buschi, wirklich recht geben muss, ich habe die Darts-Übertragung gesehen und die hat es ja wohl mehr verdient als diese ZDF-Fußballübertragung für die beste sportliche Übertragung. Und da bin ich ganz seiner Meinung, das wäre mal was Geiles gewesen oder was anderes und auch Serien und so, da gab es echt ein paar geilere Sachen als der Schwarm. Das könnt ihr mir nicht erzählen, dass das die beste Serie ist, dass ihr nichts Besseres gefunden habt und dass die Jury sagt, das ist jetzt die geile große Sache gewesen im deutschen Fernsehen.
Aber ist das nicht ohnehin immer so Preisverleihung? Sind hauptsächlich für die Leute da, die die Preise verleihen und nicht für die Leute, die die Preise bekommen. Ja. Aber will man sich jetzt so Preise herbeiquengeln?
Weißt du was? Preise sind mir scheißegal. Ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Mir ist das irgendwie. Ich habe nur gerade gedacht, das war wirklich so eine Sache, wo ich mich so geärgert habe.
Hast du nicht mal den Nordstern gewonnen und hast das nicht schon mehrfach in der
Ungefragt.
Sendung?
Ungefragt.
Du hast, ja, aber willst du sagen, dass der Nordstern als beste Moderation,
dass dir das egal ist? Was willst du jetzt von mir? Willst du jetzt meine ironischen Gags in die Realität um? Du weißt genau, dass ich das immer nur witzig sage und nie mit Stolz. Trotzdem war das doch nett, dass ich mal was gewonnen habe.
Also,
im Gegensatz zu dir.
Ich rede die Preise nicht schlecht. Du hast den Nordstern.
Ja, aber im Gegensatz zu dir, du kriegst ja jedes Jahr irgendwie deine Preise. Weise, weil ja, du auch irgendwie verkumpelt bist. Ja, und
gehe ich damit hausieren oder was?
Naja, ich war ja bei dir zu Hause, ich weiß ja, wie die da irgendwie geputzt wird. Gibt's eine eigene Putzfrau bei Jan Böhmermann, der nur die Preise abstaubt?
Genau, du meinst
und zwar ein Putzmann. Ein Putzmann. Ein Putzmann.
In Polizeiuniform, wenn überhaupt. Manchmal auch nur so einen ganz engen Stringtanger. Mit diesem Öl, was sich immer Bodybuilder auf den Körper schmieren, wo die nicht nur glänzen, sondern auch mal so viel brauner werden als in echt. Wo ich immer denke, und da wollte ich dich mal fragen, ob
Sophie
das eventuell
brauner?
Sein... Nein, die werden so
wissen,
viel brauner
ach so,
als
denn ist Sophie brauner?
Die schmieren sich die Bodybuilder mit so einem Öl den Oberkörper ein und dann werden die, glänzen die und dann werden die brauner. Wollte ich dich mal fragen, weil ich habe einen Verdacht, dass Christian Lindner das auch macht. Ob du, weil du ihm ja jetzt mal nahe gekommen bist, da vielleicht mehr Informationen hast, wie dessen Körperfarbe ist, Gesichtsfarbe. Der hat so eine Bräune irgendwie.
Das macht seine, wie heißt die, Clara Lehfeld oder so, seine Frau, die macht das immer mit ihm. Die cremt ihn immer das Gesicht und den ganzen Körper ein. Und dann, deswegen sieht er so aus. Die ist doch auch irgendwie, moderiert die nicht Love Island oder sowas?
Ich glaube, die moderiert
Love Island. Was durch, nee, aber bringe ich da was durcheinander? Hat die nicht ein Buch geschrieben, Gute weiße Männer oder so, wo sie nochmal im Kontrast zu
Sophie
Passmann... Schlechten weißen Männer. Ich habe keine Ahnung. Ich krieg das am Rande alles mit.
Wir sind Leben gegen Männer. Ich bin gegen Männer, ob gut oder weiß und alt und schlecht. Das ist mir alles egal. Und wir sind auch Preise
ganz schon,
egal. Ja. Ich möchte vor allem, möchte aber nicht diese Leistung, alle diesen Preis gewonnen haben, wirklich Gönnung von Herzen. Es ist für jeder, es gibt Leute, wirklich, also was ich zum Beispiel immer toll finde, ist der Überraschungspreis. Ich weiß nicht, wer den gewonnen hat in diesem Jahr, aber da gibt's immer einen Preis, der wird an jemanden verliehen, der das nicht vorher weiß. Und ich glaube, wer war denn das nochmal? Salwa Humsi hat den letztes Jahr gewonnen. Und das
und sie so hat ihn verdient. Ich hab gesehen, Jule Pollack hat die aufgetunt für den Auftritt. Sie sah fantastisch aus. Habe ich heute Morgen nämlich noch bei Instagram gesehen. Das ist auch jemand, weil ich auch, da habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich ihren Namen, ich weiß jetzt, dass sie Salwa heißt. Und es tut mir auch voll leid, dass ich damals, vor 4 Wochen, als sie mich angesprochen hat und sie gesagt hat, ich habe von dir schon viel gehört und ich zu ihr gesagt habe, ja, ich von dir noch gar nichts, aber nur aus Unsicherheit, weil ich immer denke, wenn Leute zu mir sagen, ich habe viel von dir gehört, das dann heißt, ja, ich habe mal gehört, dass du mal irgendwie auf dem Parkplatz geschissen hast. Ja, oder dass du mal auf dem Parkplatz geschissen hast. Irgendwie hinter einer Fernsehproduktion. Sowas denke ich immer. Ich denke nie, dass Leute das positiv meinen, wenn sie mir sagen, ich habe schon viel von dir gehört. Das ist einfach nur ein Reflex. Aber wir hatten Preis gewonnen, bestimmt mit Recht, finde ich zum Beispiel. Mhm. Weil, weiß ich nicht. Ich kenne das doch alles nicht. Ich komme mir auch manchmal vor, als wenn ich schon in so einem Alzheimer-Mindset nichts gegen, ich will überhaupt nicht über die Kranke, aber bin hier, weil ich einfach nicht mehr mitkomme oder den Namen falsch ausspreche. Ey. Du dich darüber lustig machst.
Nein, ich finde, dass das wirklich eine deiner liebenswerten Eigenschaften ist. Und ich finde es wirklich total, mal ganz ehrlich, süß, weil das machst du ja wirklich nicht absichtlich. Und das, aber dann hast du aber wirklich, dann denkst du dir aber wirklich Namen aus oder du speicherst die Namen. Du hast einfach kein gutes Namensgedächtnis. Das kann man auch mal nicht zugeben. Nein. Und dann, aber dann kommen wenigstens Namen daraus, die wirklich mit den Originalnamen mindestens gleichziehen können, wenn nicht sogar besser sind. Also ich glaube, du hast vielen Leuten Inspiration für Künstlernamen gegeben. Also ehrlich, also Francesco Rosinetti, ich kann mir vorstellen, dass er unter dem Namen irgendwie so ein Club-Album, so ein Ibiza-Haus-Album aufnimmt.
Irgendwann nochmal, ne?
Also, oder sowas.
Genau. Ich gebe den Namen frei, kein Copyright von meiner Seite. Also alle Ideen, die ihr hört, ihr bemächtigt euch ja sowieso schon unserer ganzen Ideen hier immer da draußen, ihr verlorene Medienmacher und Macherin.
Ja, und eine Sache noch zum Fernsehpreis. Ein Schauspieler hat als beste Einzelleistung eine kurze Rede gehalten und hat dann gesagt, das wollte ich auch mal sagen, das finde ich, Stichwort Cancel Culture und irgendwie Zensur und sowas, hat dann auf der Bühne allen Mut zusammengenommen und hat in seiner Rede gesagt, ey, ganz ehrlich, das fucking Brandenburger Tor mit dem offenporigen Sandstein ist mir sowieso scheißegal, macht da mal nicht so ein dickes Aufhebens drum. In 100 Jahren werden die Leute zurückgucken auf die Zeit, die ich paraphrasiere, werden zurückgucken, dass sie sich damals über das scheiß Brandenburger Tor aufgeregt haben und nicht darüber, dass der Meeresspiegel steigt und das alles immer heißer wird. Da werden wir noch Augen machen, wie das mit der Zeit gehen wird. Und das haben sie einfach rausgeschnitten, haben sie nicht gesendet bei Sat.1. Da frage ich mich, ist da schon die Cancel Culture, wird da politisch schon bei Sat.1 eingegriffen, weil Äußerungen von Leuten auf der Bühne getätigt werden, mit denen sie nicht einverstanden sind? Oder ist das, warum wurde das denn rausgeschnitten, frage ich mich.
Aus Unsicherheit natürlich in schwierigen Zeiten, dass sie dieses Sprengstoff nicht drin lassen wollten. Andererseits denke ich dann auch mal, ist wahnsinnig cool, sich mit der dritten Generation zu verbinden.
Das ist nicht die dritte Generation. Die ist Vater! Nie was du fühlst.
Oh Gott.
Da geht schon wieder los. Dritte Generation, eine Rap-Truppe und die hat, glaube ich, in jedem großen Hit hatte die immer so einen grammatikalischen Fehler drin. Also so ein Rap, wo immer der Rapper sich verrappt hat und irgendwie so einen falschen Fall mal benutzt hat. Das hat mich immer so wahnsinnig gemacht, wenn das sprachlich nicht korrekt ist. Du hast
aber Zeit, die können jetzt in Kampf, wenn die dritte Generation sich jetzt mit der letzten Generation zusammen und den Soundtrack machen würden, die letzte dritte Generation, wenn die sich so einen Doppelnamen machen würden, da könnte man nochmal was rausholen, ganz kurz. Alle Rapper wieder an Bord jetzt, kommt, los, Leute.
Ich geh mal kurz rein, wer war denn überhaupt die dritte Generation? Dritte Kinder.
Keine Ahnung, was ich aber eigentlich sagen wollte, ja, sag ist, ich finde das total cool, wenn Schauspieler und Leute, die in der Öffentlichkeit sind, sich mit der letzten Generation solidarisieren und dann eine Woche später erstmal wieder auf Instagram nicht zeigen, wie sie mit dem Flugzeug wieder irgendwie auf die andere Seite der Erdkugel geflogen sind, um da geile Fotos zu machen. Das ist so ein bisschen immer, finde ich, das zweischneidige Schwert, weil alle sich ganz gerne gerade reinwaschen wollen und sich auf der richtigen Seite zeigen, aber eigentlich auch sehr wenig dagegen tun und dann im nächsten AMG-Video, AMG, oder was weiß ich, einen engen, derben Wagen durch die Gegend fahren und auch genau das Leben leben wie alle Influencer und genauso viel rumfliegen, weil wenn man wirklich was ändern will, dann kann man sich zwar festkleben, aber wenn keiner drauf reagiert und alle nur darauf reagieren, dass Leute das machen und nicht realisieren, warum sie das machen, dann ist das auch alles ein bisschen verlogen.
Dritte Generation. Eine Band bestehend aus Tolga Ölmez, Julian Strehle und Darko Kordic. Das Trio Die Dritte Generation ging aus einem Casting von Arne Beyer und seinem Label Telemedia GmbH hervor. Es bestand aus diesen drei Personen. Die Gruppe wurde 1999 als beste Nachwuchsband mit dem Echo Pop ausgezeichnet. Siehst du? Stichwort Preise. Preise sind Schall und Rauch. Du musst halt nach dem Preis darfst du nicht aufhören. Musst einfach weitermachen. Preise sind egal. Musst einfach weiterarbeiten. Und war besonders im Jahr 2000 erfolgreich. Als Leb, so wie du dich fühlst, leb dein Leben so, wie du selber nur willst. Zur ersten Staffel von Big Brother 2 Wochen den ersten Platz der deutschen Singlecharts belegt. Also Die Dritte Generation hat den Titelsong zur Fernsehserie Big Brother produziert und ist dann in der Versenkung wieder verschwunden. Letztes Album war 2004, aber es ist wirklich noch so drin in unseren Köpfen, ne? Also in unseren alten Köpfen, alten weißen Köpfen, bei dir auch, bei mir auch. Guck mal.
Mein ist grauer Kopf
inzwischen. Was die wohl machen denn?
Was die alte graue machen? Köpfe. Keine Ahnung, was die machen. Ich habe aber gerade irgendwie gestern auf Instagram in so einem Reel die 10 dümmsten deutschen Hip-Hop-Punchlines gehört. Alter, da waren so lustige Sachen dabei von verschiedenen Rappern. Mir fällt jetzt nicht ein einziges Ding ein, aber ich glaube, von der dritten Generation war nämlich auch was dabei. So eine völlig sinnlose Textzeile. Aber
die, guck mal, die Titel klingen, ehrlich gesagt, ich würde sagen, ist eine Vorläufergruppe von KIZ. Vater, wo bist du? Damit ging's los. Vater,
ja, nee, die waren ernst. Das war überhaupt nicht
aber KIZ. Nee, aber ist ja gebrochen. Halt's Maul, die dritte Generation, dann du bist der Sommer, bitte nicht. Haben sie 1999 gemacht. Ich will, dass du mich liebst. Der Sonne entgegen. Okay, nee, ich nehme es zurück mit der. Obwohl weiß man nicht. Vielleicht muss man mal ins
Leben. Die hatten doch dieses eine, so ein ganz krasses.
Glaub ich weiß nicht es alles. Nicht. Drei kleine Worte. Was passiert? Klingt so ein bisschen so wie so ein Side-Hustle von Schlagertextern für so eine zusammengecastete Band. Also die Texte klingen so ein bisschen. Ich frage mich, was die heute machen. Haben aber den goldenen Bravo-Otto gewonnen, den RSH Gold Awards.
Ich hoffe, die können auch gut von dem Geld leben, was sie damals verdient haben.
Auch hundertprozentig können die nicht gut von dem Geld leben, was sie damals
nee, wahrscheinlich nicht, weil die nichts davon geschrieben haben, weil die wahrscheinlich auch einen miesen Vertrag hatten, wie alle in diesen 90ern, diese Dance-Bands und so, wo du dann denkst, krass, der hat doch damals voll den Hit gehabt, was macht denn... Also, naja, du weißt schon, was ich meine. Aber ich muss kurz über München mit dir reden und über Bayern, weil ich höre gerade den Podcast Das Lederhosenkartell über die Schickeria und das Oktoberfest von einem Journalisten und jemand, der da als Rikscha-Fahrer arbeitet und so ein bisschen aus dieser Welt erzählt. Und ich bin ja immer noch der Meinung, dass Bayern und München verklärt werden. Es ist so leicht und das liegt vor allem, das will ich mal ganz kurz definieren, ich spiele so gute Konzerte in Süddeutschland und auch in München, wo ja viele Bayern drumherum sagen, Alter, München ist wirklich die Pest und so, habe ich ein gutes Publikum und sehe in den Münchnern einen guten Humor, auch Leute mit einem trockenen, guten Sachverstand, aber meiner Meinung nach überschattet diese oberflächliche Schickeria-Scheiße und auch diese Oktoberfest-Kultnummer irgendwie nicht nur München, sondern auch Bayern, dass das so drauf definiert wird. Und was mir auffällt, warum ich diese Schickeria auch überhaupt nicht interessant finde, weil es da nie geile Hintergrundgeschichten gibt über Leute, die irgendwas in Sand gesetzt haben oder sich darin verrannt haben. Es ist immer nur, dann kam der Koks-Dealer, dann gibt es das Käferzelt, dann sind wir ins P1 gegangen und ich stelle mir bildlich immer nur vor, dann stehen sie da alle, saufen, gucken die Weiber an, die Weiber gucken sie an. Also damals sagt, also diese Art von Schickeria-Szene und die Gockel hängen da irgendwie rum und nichts daran ist irgendwie spannend, charismatisch und jetzt muss ich echt damit abrechnen an dieser Schickeria-Scheiße. Ich habe auch diese auf Amazon, diese Serie, das waren unsere 70er hier in München mit dem Helmut Dietl und der Uschi Glas ist da rumgelaufen. Das ist alles unwichtig und ungeil, weil es kein Fundament darunter gibt an Brüchigkeit, sondern das ist nur so Geld, Status und deswegen fuckt mich das immer ab, dass das alles in München und Bayern darüber so definiert wird. Und trotz alledem ist der Lederhosenkartell ein sehr angenehmer Podcast, den ich sehr, sehr gerne höre. Weil er mir wieder klar macht, dass, glaube ich, die Erzählweise, wie die Bayern mit ihrem Land umgehen, oft beziehungsweise von der Presse vielleicht immer nur darauf geeicht wird.
Und ich finde es echt auch als Norddeutscher, finde ich auch völlig ungerecht, dass Deutschland immer so gleichgesetzt wird mit dem, was da unten passiert. Ich war einmal zur Oktoberfestzeit in München. Und da wird also businessmäßig, berufsmäßig, und da wurde mir direkt schon quasi ins Hotelzimmer so eine Lederhose gelegt und so ein komisches Oberteil, was man da anziehen soll. Und ich sag mal, seid ihr bescheuert, Mann? Ich lauf doch jetzt hier nicht 3 Wochen lang in so einem scheiß Ding rum. Also so nach dem Motto, eine Einladung, sich da dieser Kluft anzu... Also das gibt's ja nicht mal beim Karneval. Wenn du da keinen Bock hast, dich zu verkleiden, dann verkleidest du dich nicht. Und beim Karneval in Köln, mal ganz kurz, um da mal kurz auch mal eine Distinktion zu machen. Ich bin auch Norddeutscher und hasse das auch, aber da ist wenigstens scheißegal, was du machst. Und wie, also da ist alles egal. Und da, ich habe im Oktoberfest so ein bisschen das Gefühl, du musst da mitmachen und es ist irgendwie so.
Ich war einmal da und ich war in so einem Zelt. Es ist mega laut. Du kannst dich nicht unterhalten. Du bist 2 Minuten geflasht davon, dass da irgend so eine Frau 18 Krüge durch die Gegend schleppt. Denkst du, krass, wie das kann. Aber danach ist, denkst du auch nur noch, oh Alter, das Kotze, pass auf. Auf dem Klo kommen die derbsten Vögel entgegen. So Leute, die irgendwie nur noch so wanken. Es ist total Wahnsinn alles. Und es geht auch nie um die Fahrgeschäfte, wie auf dem Hamburger Dom und sowas. Sondern es geht immer nur um diese Scheiße.
Aber wir sind auch Norddeutsche, Olli. Ich glaube, wir haben das DNA nicht mäßig in uns. Das versteht man, glaube ich, echt nicht, wenn man nicht von da kommt.
Nee, das versteht man nicht, aber andererseits verstehe ich München ganz gut, weil ich bin auch schon in München, ich habe meine Mitbewohnerin damals, die hatte, war eine Münchnerin, ich war bei verschiedenen Leuten, bei Alexander Kluge habe ich mal gedreht und war, da kam mir Anselm Kiefer, über den es gerade eine Doku gibt, entgegen, Alter, dachte ich auch, jetzt bist du in der Hochkultur angekommen, Olli Schulz. Alexander Kluge dreht mit mir.
Ich war bei Alexander Kluge, da kam mir Anselm Kiefer entgegen.
Und ich so, moin, Anselm! Moin, Digi, alles klar bei dir. Na, wieder schön perverse Kleine hier so Sachen gemalt und so wieder tief in der Psyche rumgegraben und die perversen Fantasien aufs Bild gebracht, ne? Weißt du, wie wir Hamburger so reden?
Moin, Anselm. Nee,
über die Jahre hinweg habe ich immer irgendwelche schönen oder interessanten Begegnungen, auch wirklich gute Konzerte in München gehabt. Deswegen nervt mich das, dass es trotzdem irgendwie so einen komischen Fokus liegt. Das sag ich aber auch als Nordlicht, der von weit weg da so einen Blick drauf hat. Wollte ich nur mal sagen, und das Lederhosenkartell kann man sich gut mal anhören. Zum Autofahren, sehr, sehr angenehm.
Ich möchte jetzt immer aufrege über die Schickerie. Ich möchte das Thema mal ganz kurz ansprechen. Und zwar, geht eine Sache, wo es um dich geht. Ich habe das Gefühl, Olli, du bist in deinem Leben, an deiner Karriere jetzt auch medienmäßig als Indie-Songwriter, als Indie-Künstler, der immer die Majors gemieden hat. Ich finde, du bist jetzt an einem Punkt, wo ich von dir erwarte, du solltest nochmal angreifen. Und ich habe dir gerade mal einen Tourplan zusammengestellt, pass mal auf.
Sag mal.
Hast du einen Bleistift da?
Ich schreibe mit.
Also, 9. Februar, Bielefeld, Ringlockschuppen zum Aufwärmen.
Da habe ich meine letzte Tour aufgehört in Bielefeld.
Bielefeld, Ringlockschuppen, das ist der Ort.
Nee, Lockschuppen heißt es nur noch, glaube ich.
Inzwischen nur noch Lockschuppen. Die haben den Ring da komplett rausgenommen, weil das war irgendwie...
Den Cockring.
Der Cockring. Ab sofort nur noch Lockschuppen, weil die Leute hingelockt werden sollen. Bielefeld, Lockschuppen, 9. Februar. Der Lockschuppen ist übrigens der Ort, wo die neue 1Live Krone stattfindet. Der größte Radiopreis in Deutschland. Die sind jetzt nämlich raus aus Bochum. Die haben Bochum-Verbot bekommen von Toto und Harry ausgesprochen und müssen jetzt nach Bielefeld. Von
Herbert Grönemeyer. Achso.
Herbert Grönemeyer wollte auch nicht mehr. Dann, einen Tag später, bleibst du im weitesten Sinne in Nordrhein-Westfalen. Oberhausen, Turbinenhalle.
Finde ich gut. Oberhausen habe ich selten gespielt.
10.2. So. Ich sag dir jetzt noch ein Datum. 11.2. dann Stuttgart. Und jetzt kommst. Ich sag dir das nicht einfach nur so. Ich habe für dich eine richtig große Major-Tour geplant. Alter. Ich habe mich mit Philipp Stürer zusammengesetzt. Gesagt, wie können wir Olli überraschen? Der wird jetzt demnächst 30 Jahre alt am 15. Oktober. Er will nochmal angreifen. Er will es nochmal wissen. Wir machen Olli richtig große Major-Locations, richtig dicke Venues jetzt. Und hier in Leipzig, ne, da bist du dann nicht in irgendwelchen kleinen Bürgerzentren, sondern Haus Auensee, super schön, 14. Februar zum Beispiel.
Oh, wie geil, da wollte ich da schon mal gespielt.
Löwensaal, 15.2. Da müssen die Löwen
war
raus.
War ich noch nie.
Da müssen die Löwen erstmal raus und dann kommt der Löwe rein, riesengroß. Mhm. München Tonhalle, das ist auf der anderen Seite von der Isar. Ne, ist das da? Ja, auf einer sehr klar. Nee.
Ich weiß wo.
Köln E-Werk. Das ist ein schwer zu spielen, weil du wirklich nur 50 Meter entfernt bist vom alten Studio von Harald Schmidt.
Im Berlin Tempodrom vielleicht auch noch, ne?
Berlin Tempodrom, ja, aber da würde ich mir wünschen, dass du den Abend beginnst, in dem du mich grüßt, weil das ist eigentlich ein Ort, den wir warm gespielt haben. Da haben wir gemeinsam schon da viele weirde Stunden.
Ja, ich habe ja auch schon 2015 gespielt.
Aber wir haben
ausverkaufte Laden.
Ich werde es nie vergessen, Breitscheidplatz, Anschlag und wir im Tempodrom und ich da hinten noch alle vogelig und ich dann die Bullen angerufen, ob die Leute jetzt raus.
Alter, das war wirklich.
Können wir die Leute jetzt rauslassen?
Und wo so Leute schon aus dem Publikum aufgestanden sind und wir später festgestellt haben, das waren alles Leute, die mit medizinischen Bereich gearbeitet haben. Ärzte, Ärztinnen.
Polizistinnen und Polizisten, die aufgestattet
sind. Genau, und also sie alle so, auf einmal werden wir so, was stehen die denn jetzt hier auf? Ich schon, ihr Penner bleibt sitzen. Ich wollte die schon alle mir, die wollte ich mich schon alle schnappen, ne? Und dann ist das alles rausgekommen. Aber um es ganz kurz zu machen und nicht zu lange, ich gehe auf große Jubiläumstour, beziehungsweise nächstes Jahr ist tatsächlich die große Tour zusammengestellt von Janni Böhmermann.
Habe ich selbst zusammengestellt, zusammen mit Philipp Stürer.
Philipp Stürer.
Weil Philipp sagt immer, nee, Olli muss kleinere Venues spielen. Ich so, nee, Olli ist ein Major Act. Der ist in meiner Gegenwart ist der wirklich gewachsen, groß geworden. Der ist riesig jetzt. Und deswegen,
gewachsen aus Beton. Und Hamburg, ich muss auch eine Sache sagen.
Hamburg, zweimal große Freiheit 36. Vierter, dritter,
fünfter, dritter. Das liegt wiederum daran, dass es keinen guten Mittelladen gibt. In der Sporthalle möchte ich nicht spielen, weil ich die ungemütlich finde. Und die Freiheit finde ich gut. Und alles dazwischen gefällt mir nicht. Deswegen spiele ich noch zweimal in der großen Freiheit.
Also dieses Jahr einmal. Ist ein Heimspiel für dich.
Ist ein Heimspiel, wo ich mich freue. Und was ich jetzt auch noch kurz dazu sagen darf, wenn ich jetzt kurz was auch zu meiner eigenen Tour dazu bringen darf. Es ist die Tour, die ich jetzt schon vorbereite. Es ist wirklich meine Olli Schulz 50-Jahre-Tour. Es gibt in dieser Tour, also nächstes Jahr, dieses Jahr gibt es ja die Crêpe-Tour, nächstes Jahr gibt es die Crêpe-Grand-Maillet-Tour und dazu gibt es auch noch eine Leinwand auf der Bühne und ihr werdet arbeiten aus 30 Jahren Olli Schulz sehen, die noch nie auf einer Leinwand gezeigt worden sind. Ich bin nämlich gerade dabei, meine ganzen alten Hi-8-Kassetten zu digitalisieren und Jan, ich habe über Jahre hinweg so viel Sachen aufgenommen. Ich habe früher, ihr könnt euch daran erinnern, an die Tour, wo ich schon von dieser Schiffsreise, von der Queen Mary 2, wie ich da gespielt habe, so ein Video gezeigt habe. Das ist einmal ein unheimlicher Spaß.
Du hast auf der Queen Mary 2 gespielt?
Ja, 2012 bin ich mit nach Norwegen gefahren.
Hast du das schon mal erzählt?
Du warst auf Kreuzfahrt? Ich schon erzählt, schon öfter. Und ich habe da 3 Konzerte gespielt und durfte umsonst mitfahren, durfte eine Partnerin meiner Wahl, also meine Partnerin, eine gute Freundin damals mitnehmen und bin mit der da hingefahren und musste im Englisch-Pub Deutsch singen. Es hat keinen interessiert. Es war das schlimmste Job von allen, die ich je gemacht habe.
Wie kam das denn an beim Kreuzfahrtpublikum?
Gar nicht.
Und hier ist Olli Schulz!
Es kam gar nicht an. Dann gab es so Leute aus dem Publikum, die auch gesungen haben. Die haben dann vor mir einfach gesungen auf der Bühne. Dann kam eine Frau auf die Bühne, hat das Mikro zugehalten und hat gesagt, das ist zu laut. Es war hart beim Essen. Ich durfte umsonst essen. Kamen Leute an meinen Tisch und haben gesagt, wir waren da bei ihrem Auftritt. Wir fanden es sehr schlecht. Ich kam überhaupt nicht an, aber ich durfte umsonst nach Norwegen. Und davon gibt es unglaubliche Videos. Das werde ich auch alles nochmal irgendwann veröffentlichen. Ich zeige davon auch was bei der Tour. Wie das Publikum immer ungehaltener wird. Und vor allem, es ist nichts gestellt. Es ist wirklich der Real Shit. Und all so ein Kram gibt es auf der großen Tour. Es ist eigentlich meine Geburtstagstour. Ich will es jetzt gar nicht so sagen, aber wenn ich mir eins wünsche, ist dann nächstes Jahr mit euch so eine Art Party zu feiern, für die ihr 40 Euro zahlen müsst allerdings.
Da möchte ich nochmal ganz kurz einhaken. Also kann es sein...
Ich bin so fair mit meinen Preisen.
Aber kann es sein, dass am Ende... Mühe. Dass das hier am Ende eine
dass
Sache
da was
ist,
bei mir überbleibt,
dass da was Geld. Bei dir hängen bleibt. Weil wenn ja, dann legt das jetzt offen. Ansonsten... denkt sich die Bildzeitung irgendeine Zahl aus und du
weißt ja, es ist Privatwirtschaft, was ich hier betreibe, während du für öffentlichen rechtlichen arbeitest. Da würde ich jetzt
Spotify ist doch nicht Privatwirtschaft und das, wenn du Konzerte gibst, ist das doch wie öffentlich rechtlich kann irgendwas sein. Du bist fürs Volk, du bist der Mann des Volkes. Dein Gesicht verspricht, ich bin einer von euch und dann machst du dir die Taschen voll. Sag mal ganz ehrlich,
dieser Typ. Dafür gibt's bei mir auch noch Warmherzigkeit und ein bisschen Liebe mit auf dem Weg, ne?
Ja, okay. Und vielleicht eine Kleinigkeit zu essen und so ein bisschen wie bei diesen alten From Dusk Till Dawn Partys Ende der 90er, dass du mal auf deinem nackten Bein so ein bisschen Grand Manier auf die brennenden Krebs noch laufen lässt.
Oder auf die brennenden Beine. Hayek.
Weißt du noch diese Disco-Partys? Heute die große From Dusk Till Dawn Party, wo immer so eine...
Mit Feuershow.
Wo einer immer so eine Tänzerin, bevor es Burlesque gab, eine Tänzerin immer Tequila irgendwie in einer so Fuß im Mund bekommen hat und dann immer Tequila übers Bein in den Mund
unhygienisch, mit den Füßen im Mund, finde ich. Unhygienisch.
Wenn man den ganzen Abend vorher getanzt hat. Aber das könntest du mit Grand Manier machen und die Leute müssen da nicht den Mund hinhalten, sondern ihren Crepe. Und du zündest das noch auf deinem Bein an. Und dann läuft der brennende Grand Manier, läuft dir das Bein runter auf den Crepe drauf. Die Tickets für Ollis Tour. Die Tour heißt Raumtour. Und habe ich mir ausgedacht, den Namen.
Und das müssen wir kurz piepen. Das ist der Titel der Platte. Den darfst du jetzt noch nicht sagen.
Ach so.
Haben wir jetzt gepiept.
Habe ich jetzt den Titel der Platte verraten aus Versehen?
Ja, aber der wurde jetzt ja gerade gepiept. Das habe ich ja Susanne gesagt, dass sie das piepen musste.
Ach so, okay. Ja, ich kann es auch nochmal selbst. Ich habe selbst gepiepst. Muss Susanne gar nichts gemacht. Habe ich selbst rausgepiepst. Ja, ey, aber das Ganze dann ab 4. Oktober, das ist nicht mehr lange hin, also in 4 Tagen.
Nee, Montag gibt's Tickets jetzt, ne? Oder ab 4.
Genau, am 4. Am 4. Mensch. Also Philipp und ich, wir freuen uns, wir werden beide kommen zu allen Konzerten und ich möchte auch nochmal sagen...
Ja, komm doch mal wieder vorbei, du warst lange nicht mehr da.
Ja, weil du mich nicht auf die Gästeliste setzt.
Sondern doch, du warst letztes Mal, mich erinnert, mit Philipp Kiesbohrer warst du da, mit deinem guten alten lieben Arbeitskollegen.
Wann war das damals denn?
2015 oder so, 16, das ist, da warst du mal da. Nee, ach Quatsch, du warst mit Bjarne bei dem Akustikkonzert von mir im Knust, da bist du auf die Bühne, da haben wir noch was gemacht.
Genau, mit Bjarne, und wer war noch mit dabei? Es war Bjarne war dabei, ich war dabei, dann war noch Patrick Uwe Mojela. Nee, Quatsch, das war noch was anderes.
Das war wiederum was anderes.
Aber da war
das
ich auch, war wieder,
was war das denn nochmal?
Da waren wir bei so einer Fußball.
Nee, aber du warst im Knust zufällig in Hamburg bei meinem letzten Release Akustikkonzert in Hamburg warst du da und warst auch auf der Bühne und wir haben irgendwas mit Bjarne gemacht. Das weiß ich noch
genau. Ich weiß nicht, ich habe dich voll supportet und danach gingen die Plattenverkäufe komplett nach oben und du hast mir nie
in den Keller.
Du hast mir nie die 15% gegeben, die du mir versprochen hast, und seitdem nage ich am Hungertuch. Bevor wir jetzt über das
Ja, genau, ich habe noch, bevor wir die Sendung beenden, würde ich gerne noch heute, wir haben jetzt so viel Medien, so viel Gelaber, ja, dass wir vielleicht nochmal eine Geschichte aus der Weltgeschichte, die mir eine Hörerin zugeschickt hat, den Erfurter Latrinensturz einmal kurz mit dir durchgehen. Eine Sache, die sich zugetragen hat an dem königlichen Hof in Erfurt im Jahre 1184, bei dem etwa 60 Anwesende, darunter viele Adlige, getötet und viele weitere verletzt wurden. Die Bezeichnung Latrinensturz rührt vom Hergang des Unfalls, bei dem die Opfer durch zwei Stockwerke der Propstei des Marienstiftes in die darunterliegende Toilettengrube fielen und zum Teil durch den Sturz und herabfallende Trümmerteile, zum Großteil aber durch Ertrinken bzw. Ersticken in den Körperausscheidungen starben. Also, das muss man sich so vorstellen. Ereignis,
also die haben also quasi auf so einem Balken gesessen alle und dann war das wohl zu schwer, oder wie muss man sich das vorstellen?
Dieser Balken war zu schwer und da war wohl irgendwie Heinrich der Sechste auf.
Heinrich der Große mit ganz vielen Fürsten und die waren
da gab es nämlich die sogenannte Abtritt. Ja, und im Keller war die sogenannte Abtrittgrube. Abtrittgrube war sowas wie das Scheißhaus, da wurde die Scheiße gesammelt vom ganzen Burgshof und wurde dann irgendwann, glaube ich, raus in den Burgrunden oder so reingegossen. Also
die haben zusammengesessen, die hatten eine Konferenz.
So wie früher, wie jetzt, das kann durch Zoom nicht mehr passieren, genau, das ist das Gute jetzt.
Genau, weil jetzt früher gab es noch keine Videocalls und dann waren da, der Boden war zu morsch und dann sind die quasi durch den morschen Boden durchgekracht in dem alten Marienstift, ja. Und dann sind in die Kacke reingefallen und sind dann da gestorben. Das Ganze
ertrunken, in Scheiße ertrunken.
Die Chronik, darf ich die mal vorlesen, weil da kann man das, glaube ich, in den von Zeitzeugen wiedergegeben. Quasi so eine Art Tweet zum Ereignis 1184. König Heinrich kam auf dem Zuge gegen Polen nach Erfurt und fand da selbst Kunrat von Mainz in heftigem Streit. Das klingt wie ein Alligator-Text. Mit dem Landgrafen Lodewig, ob des dem Bistum zugefügten Schadens. Als er bemüht, den Frieden zwischen denselben herzustellen, von vielen umgeben, in einer Oberstube zu Rat saß, brach plötzlich das Gebäude zusammen und viele stürzten in die darunter befindliche Abtrittsgrube, deren einige mit Mühe gerettet wurden, während andere im Morast erstickten, da selbst starben. Friedrich, Graf von Abinberg, Heinrich, ein Graf aus Thüringen, Gotzmar, ein hessischer Graf, Friedrich, Graf von Kirchberg, Burkhard von Wartburg und andere geringeren Namens, also noch ein paar Podcaster und Leute aus dem Influencer-Bereich, am 26. Juli eines kläglichen Todes. Erstick an deiner eigenen Scheiße.
Fürchterlich, ganz fürchterlich. Aber auch was für eine Geschichte. Mit anderen Worten, auch früher war nicht alles besser. Auch früher steckten die Leute ganz tief in der Scheiße. Das kann man sagen. Vielen lieben Dank für diesen Link. Könnt ihr alles nachlesen unter dem Erfurter Latrinensturz bei Wikipedia.
Vielen Dank für diesen tollen Tipp. Und ich möchte meine kleine Privatgeschichte am Ende nur ganz, ich kann sie sogar auf das Outro-Bett erzählen, weil sie ganz kurz ist. Olli, du weißt, ich bin ein Typ, der viel hart arbeitet und der natürlich viel Ärger macht, aber ich arbeite auch wirklich sehr, 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 sehr viel. Und ich habe diese Woche auch gearbeitet in Hamburg. Übrigens schöne Grüße von allen Beteiligten. Kann da noch nicht so viel zu verraten, aber es wird groß. Und auf dem Rückweg dieser Arbeit bin ich im Zug gesessen. Das war der letzte Zug, der Richtung Süden fuhr. Und ich bin im Zug eingeschlafen, weil ich so müde war. Also nicht nur deswegen, auch weil ich mir gedacht habe, ach komm, es ist Feierabend, da knall ich mir mal 05 Felddienst vom Fass rein. Habe ich mir reingeknallt und ich kann damit Alkohol nicht. Und dann bin ich um 22 Uhr nicht nur eingenickt, sondern richtig eingeschlafen im Zug. Und zwar so richtig eingeschlafen geschlafen.
Für wie lange?
2,5 Stunden. Und ich habe so tief eingeschlafen, dass ich nicht gemerkt habe, wie der Zug angekommen ist am Endbahnhof. und weitergefahren ist in die Garage, wo der Zug gereinigt wurde. I'm not kidding you. Ich wurde von der Reinigungskraft aus dem ICE gebeten und musste diese tiefe Stufe und stand dann irgendwo da mitten am Mediapark in Köln, wo dann irgendwie die Garage ist, bin ich dann da nachts rausgetorkelt, hatte 5 Minuten lang komplett die Orientierung verloren.
Weil man muss ja wirklich müde gewesen
sein. Ich war so müde, dass ich im Zug tief und fest eingeschlafen bin und ich zum Glück wie bei Emil und die Detektive, wenn der im Zug einschläft und dann wacht er auf und dann ist doch sein alles weg von ihm geklaut. Zum Glück war alles noch da. Aber auch, weil ich immer meinen Rucksack, den ich mit mir rumtrage,
unter Strom gestellt habe.
Unter Strom gestellt, so ein Weidezaun noch.
Den Weidezaun drumherum hast du.
Nee, und dann wurde ich wirklich da rausgebeten aus dem Zug. Und offensichtlich, weil der Zug hatte auch Verspätung, war die Crew des Zuges schon einfach ausgestiegen, weil die gedacht hat, da wird schon keiner mehr drin sein. Und dann bin ich hab da auch so ein bisschen zusammengesackt gesessen, bin ich wirklich durchgefahren. Stell dir mal vor, der Zug wäre bis nach Prag gefahren. Guten Morgen in Prag! So voll um 7 Uhr.
Ich bin gestern eigentlich. Dann habe ich wieder gedacht, ach scheiße, geil, dann bleibe ich noch 2 Tage im Frage. Ja. Kack drauf, Alter.
Und total geil ist auch übrigens, dass die dann im Bordbistro, ich habe voll Hunger, bin in den Zug eingestiegen und wollte noch was essen. Und die ganzen Zugprofis, die wissen schon, wenn die beim letzten Zug abends noch was zu essen kriegen wollen, dann laufen die, gehen die gar nicht zum Platz, dann laufen die direkt durch ins Bordbistro. Und dann konnte ich erstmal nichts essen und dann ab Münster macht das Bordbistro zu. Das heißt, du hungerst dann ab Münster ab 22 Uhr. Da habe ich noch ein Bier bekommen und bin einfach eingeschlafen. Und zwar so, dass ich von der Reinigungskraft rausgeholt wurde. Das war echt krass.
Ist mir noch nie passiert. Ich kann sowieso nicht einschlafen im Zügen oder ähnliches, außer ich muss wirklich richtig, richtig fertig sein. Bestimmt ganz süß gewesen. Vielleicht haben die noch Fotos von dir gemacht, nicht vorher dekoriert, Jan.
Und ja, das wäre halt so ein Pimmel mit Edding auf der Stirn und so. Ja, das war meine Woche auf jeden Fall. Das war deine Woche, Olli. Und das war unsere Woche hier mit Fest und Flauschig.
Und ganz kurz wollte ich noch sagen, Udos Lieblingsgriechen, wissen wir nicht, welches es ist. Mein Lieblingsgrieche ist immer noch in Eimsbüttel, der Korfu-Grill. Mach die besten Teller. Ganz liebe Grüße. Kenn mich nicht da, aber ich gehe da immer noch essen. Auch anonym. Das sind die besten Läden, sind die, wo man auch als Person der Öffentlichkeit einfach essen geht und die noch nicht mal wissen, dass man da hingeht. Ich liebe den Korfu-Grill. Wollte ich nur mal ganz kurz sagen. Gehe ich irgendwann unbedingt wieder hin, wenn ich in Hamburg bin. Das war's mit Fest und Flausch. Ich habe eine schöne Woche. Sorry, wenn wir vielleicht ein bisschen viel um uns heute gekreist haben. Aber so ist es manchmal.
Es geht immer um die Leute, die reden. Wir lesen immer deren E-Mails vor, kümmern uns um deren Sorgen. Heute ging es mal ein bisschen um uns. Ist auch mal ganz schön.
Genau, ist viel übrig geblieben, was wir Mittwoch behandeln werden. Bis dahin, love and peace und eine schöne Woche. Tschüss.
Ciao, ciao.